Hallo Freunde, Kramer hier. Vor der Folge kleiner Disclaimer: Frank und Henke reden offen über das Thema Depression und was damit einhergeht. Also, wenn ihr mental aktuell nicht ganz auf der Höhe seid, skippt die Folge oder skippt den Abschnitt. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge.
Moin zu Henkes Corner. Mein heutiger Gast ist ein Urgestein, ein Dino. Eigentlich ein Pionier der ganzen Twitch-Branche, Let's Play-Branche, möchte man fast meinen. Und zwar sitzt hier mit mir der wunderbare, gut aussehende, glatt polierte Frank Royal.
Hi.
Es ist so geil, dass du am Start bist.
Endlich mal.
Es ist ja was Legendäres fast schon wieder.
Für mich aber auch.
Ich hab die ganzen Helden meiner Kindheit hier in der Corner sitzen.
Das ist ein glücklicher Zustand für dich. Du kannst hier einfach Gäste holen, die du willst,
ja,
auf die du schon immer standest und kannst so tun, als würdest du ein Interview
führen. Und so kläre ich mir die Nummern.
Ja, ist geil.
Ja, weil alleine, von so kommt's ja nicht, ne?
Ja.
Max, wir kennen uns schon eine Weile eigentlich.
Wir kennen uns, bitte, ich glaube, seit gut 7 Jahren.
Echt?
Locker.
Seit wann haben wir uns das erste Mal vor die Flinte gekriegt?
Das war in meiner Erinnerung in einem VIP-Bereich, entweder auf der Gamescom oder auf irgendeiner Messe.
Ja.
Und da habe ich dir einfach von hinten ein bisschen am Arsch rumgefummelt.
Ja, was das,
das ist aber normal.
Weißt du, in der Szene ein gängiges Prinzip ist. Erstmal abwühlen,
ja,
gucken, wie die Reaktion ist und dann wird Hände geschüttelt.
Oder betrunken auf einer Branchenparty.
Das Flirten fängt bei uns mit dem Finger am Arsch an.
Ja.
Das ist ein klassisches
Deswegen
Thema.
Das wasche ich die auch nicht mehr.
Ich hab's ja, oh Alter, ich hab's ja entsprechend schon anmoderiert. Muss man ja sagen, wenn man von Frank Royal spricht, spricht man von jemandem, der diese ganze Szene von Anfang an gefühlt von der Pike auf mit aufgebaut hat.
Ein bisschen, also ja, ja.
Von welchem Jahr reden wir da, Startpunkt?
Wir reden so von 2009 rum.
Das ist halt krank.
Das ist krass, ja.
So, weil 2009 gab es ja nicht mal eine deutsche YouTuber-Szene so richtig.
Noch nicht wirklich, nein.
Da hattest du vielleicht, ey, da hat vielleicht mal ein Alberto damals so ein paar Videos, ja, gemacht oder
YouTube generell war auch noch, boah, nicht so bekannt. Also ich hatte mein erstes YouTube-Video auf irgendeiner anderen Seite halt gesehen, wo, mhm, es verlinkt wurde.
War das damals noch Clipfish oder wo war das?
Nee, es war irgendeinem Forum, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und ich weiß noch, was das erste Video war, was ich gesehen hatte.
Was
das,
war's?
Das war dieser etwas beleibtere Mann, der Nummer hier,
Alter,
gemacht hat. Ja.
Der Nummer-Nummer-Guy.
Ja.
Ja, ja, klar.
Und das war so das erste Video, womit ich YouTube überhaupt kennengelernt hatte und dann alle anderen Sachen. Aber damals war auch YouTube noch schön.
Und das Verrückte an der ganzen Geschichte ist ja, dass es einfach so Community-Leute gibt,
ja,
die da noch nicht geboren wurden.
Nein, nein.
Das ist ja das Verrückte.
Ja.
Ich meine, gut, jetzt, ach, oh Gott, jetzt kommen wir wieder in so eine Mathe-Runde. Aber wenn jetzt jemand, sagen wir, 2009 geboren wurde, wie alt ist denn der jetzt?
Also 16, 17.
16, 17 in dem Dreh, ne?
Ja.
Das ist pervers.
Das ist krass.
So, die dürfen halt bald Auto fahren.
Ja.
So, ja, die haben ja sowas wie, keine Ahnung, WM 2006 und so, das haben die alles gar nicht mitbekommen.
Was, ich auch nicht?
Also du bist ja, okay, du bist ja keine Fußballmaus einfach.
Fußballer, ne? Nee, leider.
Ja, verstehe, verstehe. Ja, aber das ist dann, also so epochale Sachen, wo man sich denkt, so,
war das das Brasilien-Spiel, da wo wir 7 zu 1?
Das war 2014.
Das war 14.
Das ist 12 okay. Jahre her.
Das ist auch.
Oh, ich bin alt. Falk, fühlst du dich alt?
Ja, no, es geht. Ja,
Was bist du für ein Baujahr?
Ich bin 85er.
85?
Ja. Bin jetzt 40, ne?
40?
Ne, 40.
Wie fühlt sich die 40 an für dich?
Tatsächlich richtig gut.
Ja?
Ja.
Du siehst auch gut aus.
Henke.
Ja.
Jetzt hör. Nein, ja, weiter.
Das kriegst du heute noch, das ist doch alle dabei.
Okay. Nee, ich wirklich 40. Ich werde gerne alt oder älter, habe ich festgestellt. Mhm. So, weil ich auch selber merke, so, ich entdecke dadurch mehr Sachen an mir. Und ich glaube, so das wichtigste Lebensjahr bei mir war so 31, 32 rum.
Ey, das ist jetzt bei mir. Das
ist so aufregend.
Ehrlich?
So spannend.
Warum?
Nee, also ich habe da irgendwie dann realisiert, dass ich Fuß gefasst habe im Leben.
Mhm.
Dass ich mich nicht für irgendwelche anderen Leute oder für mich, damit ich zufrieden bin, verstellen muss,
ja,
um irgendwie Anerkennung durch andere mir eigentlich unliebsame Menschen zu gewinnen, sondern ich habe gelernt, dass ich zufrieden mit mir selber sein kann und darf.
Ja.
Und das war schön. Und dass diese Träume, die ich als Jugendlicher hatte, wo ich irgendwann denen nachgejagt hatte, so jedes Jahr hatte ich mich gefragt, okay, habe ich das erreicht, was ich mir in meinen Jugendtagen vorgenommen hatte?
Ja.
Sehe ich mich jetzt an dem Punkt, wo ich mich in einer romantisierten Vorstellung immer sehen wollte? Und ich habe festgestellt, das ist scheißegal, weil Ziele und Wünsche dürfen sich verändern und du darfst,
natürlich,
die mit dir weiterentwickeln. Und das ist schön gewesen, so dieses, ja, ich bin tatsächlich dann zufrieden gewesen mit mir.
Was waren denn diese Ziele früher bei dir?
Früher. Also, das war ja auch noch eine andere Zeit.
Jetzt sagen, reden wir mal von dem Anfang 20 Funk. Was wollte der Anfang 20 Funk?
Der wollte noch das ganz Klassische, das ganz, worauf einen auch Eltern und die Gesellschaft eintrimmen, so Kinder, Haus, eine Ehe. Und am besten irgendwie mit einem Hund auf der Terrasse sitzen und seinen Lebensabend relativ so ab 80 dann genießen dürfen.
Ja.
Das war noch so damals mein Traum, aber ich wusste damals gar nicht, dass das ein Traum ist, der mir quasi gegeben wurde, der gar nicht mein eigener Traum war.
Mhm.
Weil so die Gesellschaft oder auch meine Mutter hatte auch immer gesagt, so, ja, bekomm doch Kinder. Ne, Kinder wäre doch schön so,
ja.
Und ich möchte gern Oma werden, dann habe ich was zum Betuddeln. Und ich wollte oft für meine Mutter früher Kinder bekommen.
Aber bist du Einzelkind?
Ich bin Einzelkind, ein sehr verwöhntes leider, ja.
Ja.
Wirklich wahnsinnig verwöhntes, ganz schrecklich.
Ja, wirklich, so schlimm.
Ja, ja. Bei Essen, also sagen wir zum Beispiel du und ich, wir gehen essen.
Ja.
Oder wir sind draußen. Ich sag, ich hole mir jetzt mal Pommes.
Ja.
Und ich frage dich, möchtest du auch Pommes? Und du sagst, nö. Und ja. Also hole ich mir Pommes.
Ja.
Und wenn du dann sagst, kann ich mal einen abhaben?
Dann sagst du nicht.
Dann hau ich dir in die Fresse. Weil das geht gar nicht.
Ja, Welle,
check. Weil du hättest vorher sagen müssen, ja, du willst was. Ich habe mich und meinen Magen schon darauf eingestellt.
Ja.
Alle Pommes für mich.
Du hast alles durchkalkuliert.
Ja.
So.
Und ich glaube, das kommt noch so aus dieser verwöhnten Einzelkindzeit. Sehr.
Bist du ein Picky-Eater?
Nee, überhaupt nicht. Ich fresse echt alles. Bis auf Kapern, alles rein.
Ich bin Picky-Eater, wieso?
Ehrlich?
Ja.
Aber ich esse auch Schlotze und Scheiße.
Ehrlich?
Ja, ich liebe chemischen Geschmack.
Also das ist so... Also so Süßkram und so ein Scheiß auch.
Ja.
Ehrlich?
Ja, süße alles Getränke, je künstlicher, desto besser.
Boah, das finde ich krank. Aber da bist du ja einer, der in diesen ganzen Ami-Getränke-Game richtig aufgeht, ne? Was sie so in den USA alles haben.
Was
so.
Sind denn Ami-Getränke?
Jetzt Ami.
Also Ami-Getränke.
So in den USA, wenn du da an eine Theke gehst, dann kriegst du so eine, keine Ahnung, so eine Liter Eistee-Dose für einen Dollar und so ein Scheiß.
Würde ich nehmen.
Ja, ne?
Und mir hinterkippen und ich noch eine.
Ehrlich, das ist doch geil, leider.
Oh, einfach,
das schön, ist so, also wo du dann in Deutschland so eine, diese Eistee-Dosen hast für, keine Ahnung, eins irgendwas und da ist dann irgendwie so 0,33 Liter. Hast du in Amiland kriegst du gefühlt so einen halben Liter, also wirklich so ein Prügel.
Das ist ja auch alles groß in Amiland.
Ja, ja.
Es gibt ja diese Vergleichsvideos, so was bei uns ein Normal Cup ist, irgendwie, wenn du in so ein Fastfood-Restaurant gehst. Im Vergleich dazu, die kriegen ja so einen 1,5-Liter-Becher da.
Ja, die haben ja auch noch beim Restaurant zu Golden Möwe, haben sie ja auch noch, haben sie ja Mini oder so klein, ja. Mittel, Big und dann oder Large und dann haben sie ja noch Super Size.
Ah ja.
Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Braucht kein Schwein.
Nein, aber ich, ehrlich gesagt, wenn ich da sein würde, ich will da nicht unbedingt hin, aber ich würde mir das auch gönnen.
Bist du jemand, der gerne im Ausland ist?
Das ist zum Beispiel so ein Ziel von mir oder noch ein Traum.
Ja.
Eine kulinarische Weltreise. Also mich interessiert Kultur und so ein bisschen weniger und Menschen einfach nur, ich möchte auf Streetfood-Märkte auf der ganzen Welt am liebsten.
Geil.
Ich möchte zu Familien eingeladen werden, die mir irgendwelche alten Gerichte aus der Familie kochen, was nur in dem Land irgendwie.
So, wo man mit Oma noch.
Ja, richtig. Yeah. Ja. Auf sowas habe ich
Bock. In der Mongolei mit Oma in der Jote sitzen. Und dann
mega gern. Dann gibt es da irgendwie Rinderaugen.
Boah, ehrlich?
Ja, keine Ahnung.
Wärst du ein Dschungelcamp-Kandidat, ein guter?
Ah, ja. Also nur beim Essen vielleicht so einen Känguruhoden.
Ja.
Ja.
Echt?
Ja, warum nicht? Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Ich kann vorher nicht sagen, ist eklig.
Da habe ich was vorbereitet, dein Spaß.
Hey, da kommt schön.
So eine Dschungelprüfung einfach mit Funk.
Ja, nehme ich. Ich glaube, nur Spinnen würde ich nicht essen, weil ich mich vor den Beinen der Spinnen ekel.
Ist auch eklig.
Ja, gehen gar nicht. Ja.
Hast du so Schlangenspinnen?
Nur Spinnenphobie bei mir.
Ja, bei mir auch.
Ja.
Bei mir ist, ich sage mal, Spinnen, Höhe und mein Postkasten.
Oh, da sagst du was, mein Lieber.
Oder?
Ich habe heute noch, wenn ich meinen Briefkasten aufmache, immer bevor ich den Schlüssel reinstecke, wird mein Herz schwer.
Ja, so, boah.
Weil ich habe früher...
Ich habe das immer mit... Bei mir ist alles clean, ne? Alles gut, so, es funktioniert alles,
ja, ja.
Ist aber immer... Also ich weiß doch, es ist alles gut, es passiert jetzt nichts.
Nee.
So, aber stehst du vom Postkasten, weil man einmal die Erfahrung gemacht hat.
Ja,
so.
Genau.
Stehst du vom Postkasten und dann, weißt du, du warst jetzt eine Woche weg. Weißt du, oh.
Aha.
Oh, nein, komm.
Welcher gelbe Brief das ist.
Und einfach leer. Und
das ist so ein schönes Gefühl, ja.
So geil, ja. Voll geil.
Das war bei mir früher, weil ich hatte meinen Briefkasten nicht mehr aufgemacht. Weil ich dachte mir, also ich hatte nur Rechnung und Mahnung bekommen, ich konnte nichts bezahlen damals. Und ja. Ich dachte mir, wenn ich mich nicht melde, dann gehen die davon aus, dass ich vielleicht tot bin.
Du hattest mal so eine schwierigere Phase,
ja,
ne?
Ja, ich lerne leider auch nur irgendwie für mein Leben, indem ich auf die Fresse falle und zwar ordentlich. Und das war zum Beispiel da eine.
Wie sehr bist du auf die Fresse gefallen?
Sehr. Ich bin aus der Wohnung geflogen. Ich hatte 49.000 Euro Schulden.
Puh, Alter.
Es war nicht schön. Nein, ich habe als Messi gelebt. Also ich hatte mich in eine depressive Phase so ein bisschen reinbegeben. Auch ganz bestimmt selber rein manövriert, weil es einfacher war, einfach aufzugeben, als zu kämpfen.
Wie alt warst du da?
Damals war ich so 25, 26.
Scheiße.
Ja, in dem Dreh.
Ja, 25 und dann hast du fast 50.000 minus auf dem Tacho.
Das war nicht schön, nein.
Was war das, wie muss man sich da den Lebensumstand vorstellen? Wie ist es dazu gekommen und was hast du zu dem Zeitpunkt gemacht?
Also, wie es dazu kam, ganz kurz erklärt, weil es sehr viel beinhaltet.
Ja,
aber ich war auf einer Schauspielschule, Theater- und Bühnenschauspiel und hatte mich davor in meiner rebellischen Jugendphase für die Bundeswehr beworben, weil meine Mutter nicht wollte, dass ich zur Bundeswehr gehe, also habe ich natürlich das gemacht.
Du Assi.
Ja, ich habe natürlich genau das Gegenteil gemacht und habe mir Mühe gegeben, wurde gemustert, T2, und wollte da unbedingt hin, als ich noch nicht
besser über mich... Was heißt
T2? Es gibt so Musterungseinstufungen. T1 ist das Beste, da kannst du...
Ist supergeil.
Genau, da bist du quasi Superman.
Ja.
Oder Homelander bei der Bundeswehr.
Alter, ja.
T2 ist danach, dann gibt es T3 und ich glaube ab T4... kannst du schon nicht mehr zur Bundeswehr oder nur wenn du...
T4 ist ab Arm ab.
Ich glaube ja. Ich war T2 wegen meiner Augen hauptsächlich und war dann beim Schauspiel. Also ich
bist du Wehrdienstgeneration?
Ich bin Wehrdienstgeneration. Ich musste noch eingezogen werden, ja.
Boah, ja. Wie war's?
Dazu komme ich.
Dazu kommen wir.
Und ich habe mein Schauspiel absolviert und hätte die ganze Zeit die Möglichkeit gehabt, bei der Bundeswehr zu sagen... Ich habe jetzt eine Ausbildung, die abgeschlossen werden wird und ich werde eine Anstellung bekommen in einem Theater. Ich möchte nicht mehr zur Bundeswehr. Ich hätte die ganze Zeit die Möglichkeit gehabt.
Ja.
Habe ich nicht gemacht. Ich habe es vor mir hergeschoben. Ich habe gesagt, mache ich nächste Woche oder habe ich gerade nicht den Kopf dafür. Ich habe gerade keinen Bock.
Ey.
So dieses, prokrastinieren und wegschieben, auch wenn es so eine einfache Aufgabe gewesen wäre. Und dann war die Schauspielausbildung vorbei. Ich wurde am Kriminaltheater genommen hier in Berlin. Nicht hier in Berlin.
Kriminaltheater,
so heißt das ja.
Machen die da Krimi-Sachen oder wie?
Ja.
Da gibt's also, das ist genau dieses Genre so.
Da gibt's Krimi und also viel. Es gibt, wer hat Angst vor Virginia Woolf beispielsweise?
Klar, kennt man.
Ja, kennt man.
Ich nicht.
Okay, kein Problem. Das ist gar kein Problem.
Ich bin bei so Theatersachen. Kultureller blinder Fleck bei mir.
Ja, aber muss.
Leider.
Ist aber auch normal mittlerweile.
Ja, ich weiß nicht.
Theater ist auch nicht mehr gut.
Also, echt?
So bei mir in Berlin, ja. Aber
anderes Thema.
Ich wurde genommen und dann habe ich knapp einen Monat später von der Bundeswehr einen Brief bekommen. So, Herr Royal, Sie haben ja sich damals angemeldet, ne? Und jetzt können Sie schön in unsere Kaserne kommen. Viel Spaß. Und ich habe mein Leben in Scherben springen sehen, weil ich dachte mir, okay, die letzten 3 Jahre Ausbildung habe ich jetzt weggeworfen. Weil ich werde jetzt ein Dreivierteljahr lang die Grundausbildung machen. Mhm. Ich werde in der Zeit kein Theater nachgehen können. Wenn ich mich wieder bewerben will, werden sie fragen, was haben sie denn gemacht in den letzten Jahren? Werde ich nur sagen können, ich war bei der Bundeswehr. Auch da gibt es eine Theater-AG, aber die... Ne.
Yeah.
Und dann war ich bei der Bundeswehr und hatte, so gut es geht, probiert dort rauszukommen, indem ich ins Bett pinkel zum Beispiel, indem ich die Waffe nicht in die Hand nehme.
Mal einen Kollegen ins Bein schießen, solche Sachen.
Genau, ja, einfach jemanden Ohr abbeißen.
Ja, klar.
Jemanden nachts im Bett besuchen, so, das Übliche, ne? Das, was man halt macht.
Alles gemacht.
Ja, alles gemacht. Und die wollten mich nicht gehen lassen, also war ich dann so ein bisschen depressiv, deswegen wirklich, und kam dann ins Bundeswehrkrankenhaus und war dann, also dafür gibt es die Abzeichnung KZH bis DZE, das heißt krank zu Hause bis Dienstzeitende. Ich war also ein Dreivierteljahr lang nur zu Hause, durfte nicht raus und hatte in der Zeit meine Grundausbildung abgeschlossen. Hatte auch den Bundeswehrsold bekommen. Ich hatte es natürlich dann nicht geschafft, mich beim Arbeitsamt zu melden und meine Arbeitslosigkeit abzumelden, weil ich bei der Bundeswehr war. Und dann wurde ich deswegen, als die ganze Bundeswehrzeit vorbei war, noch depressiver, saß nur noch zu Hause rum, wusste nichts mehr mit mir anzufangen. Ich war wirklich so, kennst du das Fluchtschlafen? Sodass du...
Aber wenn es gibt nichts was zu tun, lieber schlafen einfach, oder wie?
Genau, ich müsste mich jetzt eigentlich darum kümmern. Ich müsste mein Leben in die Hand nehmen und ein bisschen wieder in den Griff bekommen.
Ja.
Und sofort wurde mein Körper super müde, super erschöpft, wollte nichts mehr und schlafen war die einzige Option in dem Moment. So habe ich monatelang gelebt, hatte mein Zimmer, also ich hatte in so einer kleinen Studentenwohnung gewohnt, hatte mein Zimmer komplett verwahrlost, meine Küche war zugeschimmelt, ich hatte dann irgendwann was davor gestellt, dass man nicht mehr in die Küche muss. Und ja, ich habe dann so ein Messi-Leben ein bisschen depressiv verbracht und dadurch dann aus der Wohnung geflogen, weil Miete habe ich irgendwann noch nicht mehr bezahlt. Ja.
Wie lange war dieser Zustand, bis du es irgendwie, das heißt, bis du da rausgeschmissen wurdest? Wie lange hast du in diesem Messi-Leben
gelebt? Ungefähr ein halbes Jahr.
Halbes Jahr?
Ein halbes Jahr lang. Und so lange hat auch der Vermieter damals, also einfach nur Mahnungen geschickt. Und die sind dann, sie müssen ja davon ausgegangen sein, dass ich irgendwie vielleicht tot umgefallen bin in der Wohnung.
Ja.
Weil an dem Tag, wo ich rausgeflogen bin, hat es an der Tür geklingelt. Und ich habe aufgemacht und da stand jemand vom Vermietbüro und eine Person in so einem ganzkörperweißen Schutzanzug.
Von der Spusi?
Eventuell.
Alter.
Ja, also ich habe nicht nachgefragt, weil es hieß nur, ah, sie sind wohl auf, sie müssen raus.
Ja.
Und dann, ich durfte noch 5 Sachen zusammensammeln, so schnell Ausweis, irgendwie Rucksack mit ein paar Unterhosen, Hosen und dann stand ich da. Und das Erste, was ich gemacht hatte, als ich rausgeflogen bin, war auch nicht irgendwie das zu realisieren, so und da schon mein Leben zu überdenken, sondern ich bin mit dem letzten Geld, was ich hatte, in einen Manga-Laden gegangen und habe mir 2 Manga gekauft. Erstmal Flucht. Erstmal Flucht vor der Realität. Ich wollte das nicht wahrhaben.
Dann warst du ja Status quo obdachlos.
Ja, ja, ja.
Warst du es lange?
Nee, ich war für 2 Tage nur so auf der Straße und dann hatte ich getraut, meiner Mutter Bescheid zu geben.
Ja.
Weil ich bis dahin auch meiner Mutter nicht von meiner Situation erzählen wollte.
Hat die das nicht gewusst die ganze Zeit über?
Nein.
Halt, wie hast du das geheim gehalten?
Indem ich gesagt habe, mir geht's gut, ich habe keine Zeit.
Boah.
Ja.
Das ist krass, also was man halt in solchen Situationen einfach für Ausfluchtswege...
Ich wollte dir auch keine Sorgen machen, weil ich dachte schon, mein Leben hatte bis...
Den Punkt check ich so krass.
Ja, aber mein Leben hatte vor allen Dingen bis dahin auch irgendwie immer, es hat immer funktioniert.
Mhm.
So, und ich hatte so noch das Gefühl, was man als Jugendlicher gerne hat, diese Unsterblichkeit. So, egal was mir passiert, es wird schon.
Ja.
Ja, mir kann nichts Schlechtes passieren. Und das, so habe ich wirklich jahrelang damals überlebt und es ist auch nie was passiert bis dahin.
Mhm.
Und deswegen, ich wollte meiner Mutter nicht irgendwie Sorge bereiten. Ich wollte, es hat mich auch genervt, so wenn sie nachgefragt hatte, wie es mir geht, weil ich wusste so, mir geht's nicht gut, aber ich will überhaupt nicht darüber reden.
Ja.
Flucht halt wieder, dieses alte Prinzip bei mir. Und deswegen habe ich lieber gesagt, nee, mir geht's gut, alles schön. Und dann hatte ich 2 Tage auf der Straße verbracht und hat meiner Mutter dann gesagt so, hör mal, ich bin aus der Wohnung geflogen. Und sie hat sofort gesagt, du kommst in dein altes Zimmer, gar kein Problem.
Mhm.
Sie hat ein paar Sachen umgeräumt und dann war ich in der...
Und baue mal den Bengel wieder auf.
Ja, 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 ein bisschen.
Wie ging dann der erste Prozess der Heilung los? Also wie hast du es dann geschafft, diese Depression, ich meine, je nachdem, wie man von Überwindung sprechen kann, aber wieder dein Leben so in den Griff zu kriegen?
Erstmal gar nicht,
weil...
Dadurch, dass meine Mutter mich auch wieder aufgenommen hatte, hatte ich ja schon wieder die Bestätigung, es wird irgendwie.
Ja.
Ja, wieder die Bestätigung des Unsterblichen, so, mir kann ja gar nichts Schlechtes passieren irgendwie in meinem Leben.
Und was ja aber auch irgendwie wichtig ist.
Ja, aber wenn, so, wenn
also du nur ist gut, dass du diesen Rückhalt hattest, das meine ich
damit. Ja, das auf jeden Fall. Ja, da kann ich wirklich von Glück sprechen, das haben andere Leute zum Teil nicht. Und also ich hatte da zum Glück meine Mutter, oder habe sie immer noch, die da auch ohne Kompromisse sofort gesagt hat, alles klar, du kommst hierher.
Mhm.
Also da gibt's ja überhaupt gar keinen zweiten Gedanken.
Boah, krass, ey.
Und bei mir lief's dann am Anfang im Kopf quasi wie davor. So, ich hatte mich erstmal auch nicht weiter um die Sachen gekümmert, hatte ihr auch nicht von den ganzen Schulden erzählt. Also nur, dass ich die Miete nicht bezahlen konnte.
Ja.
Aber ich hatte ja noch weitere Schulden angehäuft durch GEZ, durch Strom, durch Rückzahlungen ans Arbeitsamt, weil ich mich nicht abgemeldet hatte. Das konnte ich ihr nicht sagen, das wollte ich nicht, weil meine Mutter war auch jetzt nicht unbedingt gut betucht und ich wollte nicht, dass sie von dem wenigen Geld, was sie hat, da dann eventuell auch noch was abknappen muss, um das mir zu geben. Also habe ich einfach genauso weitergemacht wie davor, leider.
Ja.
Bis dann irgendwann, dann gab es einen, also ich hatte damals auch schon gestreamt, auf, wie hieß das, Owned TV.
Alter, okay,
Die sehr, sehr alte Streaming-Plattform, dann irgendwann zu Twitch gewechselt und da hatte ich dann einen Stream, der, ich würde mal sagen, so ein bisschen mein Denken verändert hat, weil ich hatte zu der damaligen Zeit dann auch angefangen, Alkohol zu trinken, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin lustiger drauf, wenn ich Alkohol trinke. Irgendwie mir geht's besser, wenn ich Alkohol trinke. Mhm. Also habe ich so für 3 Monate lang vor jedem Stream und nach jedem Stream, ich sag mal, vorgebechert.
Eine Vorgehensweise, die jetzt, das kann man ja als Szene-Insider sagen, auch heutzutage immer noch leider nicht ungewöhnlich ist.
Ja.
So.
Ja.
Also machen schon ein paar.
Machen einige, ja.
Ja. Ja. Und ich sag mal, mittlerweile auch nicht mehr nur Alkohol, sondern
auch noch ein, ja.
Ich sag mal.
Die gucken sich lustige Sachen an, um zu guter Laune zu kommen.
Genau. Ich sag mal, dann sind die Wetterverhältnisse im Sommer auch mal ein bisschen anders. Ja. Ne? Dann schneit's.
Ja.
So, ist alles, ist nicht ungewöhnlich. Ist wirklich geworden, nicht ungewöhnlich,
nee. Und da hatte ich dann einen Stream, also ich war so ein bisschen auf dem Weg zum Alkoholiker, würde ich sagen, weil ich wirklich das jeden Tag gemacht habe.
Boah.
Und dann hatte ich mich einen Stream so betrunken, dass ich, das war noch zu, dass mein Kanal nicht gesperrt wurde. Ich habe mich so betrunken, dass ich irgendwann auf Klo gegangen bin und auf Klo bin ich eingeschlafen und habe vergessen, dass mein Stream noch läuft und habe mich dann Bett fertig gemacht, das heißt, ich habe Hose ausgezogen, habe Unterhose ausgezogen und bin ins Zimmer zurückgegangen, wo die Kamera noch an war, wo man dann gesehen hatte, wie ein nackter Mann torkelnd
Bild für die Götter.
Ja, das Zimmer betritt und ich hatte ein Hochbett und die Kamera war halt auch noch genau auf die Leiter gerichtet, also ist meine Kehrseite dann die Leiter zum Hochbett hoch, betrunken und hat erstmal geschlafen, während der Stream weiterlief.
Ja.
Und meine damalige Freundin hatte dann am nächsten Morgen mitbekommen, okay, der Stream läuft noch, hatte gesagt, okay, könnt ihr das irgendwie löschen, was hier gerade passiert ist? Könnt ihr das nicht irgendwie im Internet teilen? Keiner hat's geteilt.
Ehrlich?
Ja, also ich hatte...
Wie viele Leute haben zugeschaut?
In meiner Erinnerung und Erzählung, weil das halt wirklich jahrelang her ist, waren das so 500, 600 Leute
Ach,
damals.
Ach du Scheiße.
In meiner Erinnerung. Es können auch deutlich weniger gewesen sein.
Ja.
Aber es wurde niemals irgendwie gegen mich verwendet.
Boah.
Twitch hat mich dafür nicht gebannt, was sie locker hätten machen können, glaube ich. Das war mehr Glück als Verstand. Und das war mir so unangenehm. Das war mir so peinlich, wie ich mich da verhalten habe und was da passiert ist. Das hat mich wachgerüttelt. Ich würde sagen, seitdem hat sich bei mir in vielen Sachen auch eine Menge verändert.
Mhm.
Weil das, also den Zustand, den ich damals hatte, sowohl mit dem Alkohol als auch mit der Einstellung gegenüber dem Stream, mit der Einstellung gegenüber mir selber, mit dem Leben, was ich geführt hatte, da hat sich einiges geändert.
Wie hast du überhaupt zu diesem ganzen so Internetkultur, Gaming, Let's Play-Ding gefunden?
Das war auch in der Zeit, wo ich mit Schauspiel gerade beschäftigt war und mir ging's nicht unbedingt gut, gerade am Anfang des Schauspiels, weil beim Schauspiel wirst du gebrochen. Ich bin.
Das höre ich auch immer.
Ja. Ich bin dorthin gegangen als Jugendlicher oder Spätpubertierender, der sehr viele Masken um sich herum aufhat, zum Schutz. Der Mauern um sich herum aufgebaut hatte, weil ich wollte niemanden an mich ranlassen. Ich wollte selber niemanden Teil von meiner Gefühlswelt sein lassen. Und das wurde beim Schauspiel eingerissen, damit du Gefühle empfangen kannst und geben kannst.
Wie hätte dein Umfeld dich bewertet? Also was hätten die gesagt, was für ein Mensch du bist zu der Zeit? Als
oh, bevor ein Arschloch. Ein Arschloch.
Ein Arschloch?
Ich war ein wahnsinniges Arschloch.
Ehrlich?
Ja. Ich habe...
Woran wird es festgemacht?
Ich habe Frauen sehr schlecht behandelt.
Warst du ein alter Fuckboy?
Ich war ein Fuckboy.
Nee.
Ich war ein widerlicher
Fuckboy. Ehrlich? Ja, Fucky?
Ich war leider ganz schlimm. Ich war
Nein.
wirklich schlimm. Ja. Ich wollte mit Mädels rummachen, mit ihnen schlafen, einfach nur, damit mein Ego irgendwie gepusht wird.
Boah, krass.
Und ich habe sie verarscht. Ich hatte keine Gefühle für sie. Sie war mir egal. Und ich hatte einen Gefallen daran, ihnen Sachen vorzuwerfen, weswegen ich sie nicht mehr leiden kann.
Du Und warst dann, eine Insel, bevor es sie gab.
Ich glaube, die gab es schon damals.
Ja.
Ich glaube, ja.
Aber bevor es diese Begrifflichkeit von heute bekommen hat.
Ja. Und,
ach, krass.
Und dadurch habe ich auch so, also ich war... Ich glaube, zu keiner Person damals irgendwie ich selber, also so wie ich bin, sondern ich habe halt schon immer da Rollen vorgespielt.
Aber der Kontrast ist ja irrsinnig, wenn man dich heute kennt.
Ja, ja. Und ich bin dem Schauspiel so dankbar. Ich bin dieser Situation, was ich dir eben gerade beschrieben hatte,
klar.
mit dem Alkohol so dankbar. So, es gab zum Glück einige Momente, wo ich dann doch nochmal eine Wendung hinlegen durfte.
Boah.
Ja.
Aber das ist dann ja wirklich 180 Grad.
Zum Teil, ja.
Also
ja,
voll, kann man sagen. Vollkante.
Ja, und ich habe meine Tagebücher im Internet vorgelesen. Da steht auch sehr viel, sehr...
Führst du immer noch Tagebuch?
Ja, ich liebe Tagebuch.
Wie viel Material hast du mittlerweile?
An neuem Material? Das neue Material ist langweiliger, mhm, weil mein Leben
weil, jetzt... Weil es dir gut geht.
Ja, und weil es in so einen normalen Fluss gekommen ist.
Ja. Yeah.
Also mittlerweile schreibe ich halt, ich führe mehr Tagebuch, dieses positive Tagebuch so. Mhm. Was ich heute Positives erlebt habe.
Ja.
Oder was einfach so, das hatte ich damals gelernt in der Therapie, dass du so anfängst, Listen zu führen mit auch den kleinsten Sachen, die du erledigt hast, weil es dir Bestätigung gibt. Also Zähne putzen. Ich bin aufgestanden, ich habe Müll runtergebracht, ich habe was gegessen. Und das aufzuschreiben und abzuhaken, ist ein richtiges belohnendes
Leben,
Gefühl.
Leben lernen wieder.
Ja, genau. So. Ja. Und das mache ich immer noch. Also so ein, wie würde man das nennen? Positive Vibes Tagebuch.
Ja, ja. Wie viel machst du das digital? Tippst du das ein oder hast du wirklich so Bücher, wo du es so...
Früher hatte ich Bücher.
Ja.
Und ich bin ein bisschen faul geworden.
Gibt's diese Bücher noch?
Ja.
Wie viele davon gibt's?
Ich habe immer mal in verschiedene geschrieben. Das war dann auch so phasenweise.
Ja.
Und ich habe gemerkt, dass so gerade wenn es anfängt, mir nicht gut zu gehen, fange ich wieder stark an zu schreiben.
Mhm.
Und wenn es mir sehr gut geht, höre ich auf. Warum auch immer.
Mhm.
Das ist auch nicht klug. Deswegen, ich habe viele verschiedene Bücher, die aber nicht voll sind, sondern immer so, ich habe ein neues angefangen, was dann 10, 20, manchmal 30 Seiten geht und dann wieder aufgehört.
War das Schreiben intrinsisches Ventil bei dir oder war das eine therapeutische Empfehlung?
Nee, es war eine therapeutische Empfehlung, die sich aber mittlerweile sehr in meinen Alltag integriert hat.
Mhm.
Also auch, weil ich abseits dessen, ich habe so Lust auf das Leben bekommen durch dieses Schreiben.
Mhm.
So diese kleinen Sachen im Leben einfach genießen können, genießen dürfen und verinnerlichen.
Was sind die kleinen Sachen bei dir?
Dass du einfach, bei mir zum Beispiel, das war jetzt hier in Köln, als ich ankam, dass ich bin aus der Bahn ausgestiegen, bin aus dem Bahnhof gekommen und ich stand da und habe mal wieder realisiert, wie schön das eigentlich ist, dass ich jetzt diese Reise antreten durfte.
Ja.
Dass mein Leben diesen Weg genommen hat, obwohl ich noch vor 15 Jahren dachte, alles klar, es hat gar keinen Sinn mehr. So, ich werde niemals irgendwas erreichen und werde vielleicht immer bei meiner Mutter wohnen. Und dass es durch Umwege so schön geworden ist, dass ich nach Köln fahren durfte, zu so einem Event fahren durfte, wo Geoff Keighley unsere Show kennt, mhm, vom Summer Game Fest. Und das ist so ein Realisieren von den kleinen glücklichen Momenten, oder nicht mal kleinen, sondern von den großen glücklichen Momenten. Und dieses Innehalten und Akzeptieren des glücklichen Zustandes ist was, das mag ich sehr. Das mag ich wirklich sehr.
Ich sag mal, gerade auch muss es ja ein verrückter Moment gewesen sein, wo sich bei dir rauskristallisiert hat, okay, das, was du tust im Internet, hat Impact.
Ja.
Auf Leute.
Ja.
Leute kennen dich, Leute erkennen dich.
Ja.
Und es hat einen positiven Einfluss auf das Leben anderer.
Ja.
Wann war für dich da die erste Feststellung, wo du gemerkt hast, oh, warte mal, dieses Internet-Ding, das könnte wirklich sich in eine Richtung entwickeln,
das
wo
war,
das Internet nicht mehr so Neuland war.
Nee, das war tatsächlich noch sehr am Anfang, weil ich hatte in der Zeit, wo es mir schlecht ging, das erste Let's Play überhaupt für mich gesehen. Das war, mhm, ein kanadischer Let's Player, der Ultra J-Man, glaube ich, heißt er. Und ich hatte zum ersten Mal dank seines Videos wieder richtig ehrlich gelacht. Ein Lachen, was ich lange nicht mehr von mir gehört hatte.
Ja.
Und ich dachte mir, oh mein Gott, das will ich auch.
Mhm.
Ich will auch sowas machen, wo es eventuell anderen Leuten gut geht. Und das war noch lange, bevor du damit hättest Geld verdienen können, sondern die Videos, die ich damals hochgeladen hatte, die hatten, wenn es hochkommt, 50 bis 100 Aufrufe.
Ja.
Aber es gab Leute, die haben gesagt, das ist lustig. Und ich bin noch ins Internetcafé damals immer gegangen, um die Videos hochzuladen, hatte selber nicht gutes Internet zu Hause,
mhm,
und bin auch immer ins Internetcafé, um die Kommentare zu lesen. Also ich habe immer 50 Cent für eine halbe Stunde ausgegeben, damit ich mich schnell auf YouTube einloggen kann, um die Kommentare von meinem Video zu lesen. Weil diese Bestätigung, dass jemand Gefallen an dem, was du gemacht hast, hat, ist irgendwie unbeschreiblich stark. Und da wusste ich, ja, schon, okay, das nimmt einen schönen Weg gerade.
Mhm.
Und dann kam halt so nach und nach dieses, YouTube ist immer größer geworden, du kannst jetzt anfangen als Director-Kanal damit auch Geld zu verdienen oder dann mit den ersten Managements, die es gab. Und das war sehr, sehr schnell. Das war schon mit der ersten Let's Play-Welle, die damals kam. Und da hat man erstmal, also ich so ein bisschen neidisch, so ein bisschen argwöhnisch auch auf die geschaut, die damit anfangen, gerade Geld zu verdienen und was die machen. Ja. Den wollte ich dann auch nacheifern, hab's aber zum Glück nicht gemacht, weil ich hab gemerkt, so, okay, das kann ich gar nicht. Die geben sich viel zu viel Mühe, ich weiß gar nicht, wie das geht.
Ah, okay.
Ja, also die haben Videobearbeitung gehabt und so. Und ich hatte halt meine Videos mit Windows Movie Maker damals noch gemacht. nicht mehr.
Legende.
Ja. Ja. Und das war aber schön, diese Entwicklung mitzubekommen und wie das explodiert ist, wie das wirklich innerhalb von...
Wie hast du es damals aufgenommen? Weil es gab ja doch diese, damals diese Hürden,
ja,
wo man noch irgendwie schauen muss, okay, wie machen das andere?
Ja, ja.
Also aus der Zeit, wo ich damals Let's Player werden wollte, 2013 ja, oder so. Und ich habe es letztendlich nie angefangen.
Ja.
Damals war mein großes Idol. Ich hatte das alles schon im Warenkorb. Ich habe mir nie getraut, das anzufangen, weil ich mir dachte, ach, wenn meine Eltern das hören, dann muss ich denen erklären, wie ich das mache und warum ich das mache und so.
Ja.
Aber durch Looks Like Link damals.
Oh, geil.
Ja. So, und ich habe damals immer seine Nintendo-Sachen gesehen. Und er war ja einer der wenigen in Deutschland, die so Konsolen halt irgendwie aufgenommen haben.
Ja.
Aber ey, wenn, dann will ich das machen. So, aber wie.
Das war damals das? Richtig schwer, Konsolen aufzunehmen.
Ja, ja, ja. Da gab es diese Audio-Grabber.
Ja, ja, genau.
So.
Oh, schrecklich.
Und, oder Video-Grabber. Das war noch mit diesen. Ach, Cinch-Kabel? Nee, was ist denn das für Kabel? Was sind das für Kabel gewesen mit diesem Weiß, Weiß, Gelb und Rot?
Ja, ja, ich weiß, welche du meinst.
Ja, die einfach diese PAL-Kabel, keine Ahnung, genau. Ich hab vergessen, wie die heißen.
Ja.
Und da hattest du auch so einen einzelnen Stecker und dann mit USB und hast du nicht gesehen. Und ich mir alles schon so zurechtgedacht, ich habe mich nie getraut, das anzufangen. Das ist so ein wahrscheinlich eins der größten What-Ifs in meinem Leben. Sonst wäre ich damals schon losgestiefelt. Ja, ja. Ach, es hat ja auch irgendwie alles funktioniert, eben, weißt du? Es ist ja alles gut gegangen. Ja. Aber dann ging es halt bei mir deutlich später los. Ich habe ja mit Stream erst mit 20 angefangen.
Oh.
Ja, ja.
Erst?
Ja, ja. Mit 2017, nee. Ich habe mit 19, nee. Warte mal, wie bescheuert gerade?
Weil im Alter passiert das.
Nee, vergisst man Sachen, Bullshit. Das okay. Ich habe mit 21 angefangen. Mit 21 habe ich angefangen zu streamen.
Ja.
So, und dann habe ich mein Kommunikationsdesign nebenbei da gemacht und bin aber auch, man muss sagen, ich hatte auch einen sehr privilegierten Startpunkt, ne?
Okay.
Gehörte ja sofort, weil ich ja, also damals habe ich ja über Umwege einen Simon Unge kennengelernt, dann Papa Platte über ja. Simon, so, und Kevin hat mich halt voll reingebracht in das ja. ganze Ding.
Schön.
So, das war für mich dann halt so. Ich war in einer guten Bubble drin, dass ja. ich sofort einen guten Anstartpunkt, also so einen Startpunkt hatte, so direkt vorgesetzt.
Ich weiß noch, wie ich mit Papa Platte, mit Kevin vor 10 Jahren, vor 11 Jahren hier in Köln am Hauptbahnhof saß, als die Gamescom vorbei war. Und er hatte mich gefragt, damals hatte er noch so roundabout 600, 800 Zuschauer ja. im Durchschnitt. Und er hat mich gefragt, weil er mein Content mochte und kannte,
mhm.
ob er weitermachen soll. Ob er, weil seine Mutter
jetzt das auch nicht... Das ist so absurd, wenn ja, du darüber nachdenkst,
das
oder?
Das ist so absurd.
Weil das ist so History.
Ja.
Ja.
Und er hat mir so von seinem Content erzählt, auch mit dem Struggle, dass er halt auch nicht weiß, so bringt das was, jetzt weiterzumachen, da irgendwie eventuell einer Motte nachzujagen, die man aber vielleicht nicht erwischt. Und ich habe ihm, also ich glaube, in meiner Erinnerung habe ich gesagt, wenn dich das glücklich macht, wenn du einfach Spaß daran hast, dann mach das weiter, aber vergiss diesen Erfolgsgedanken dahinter.
Ja.
Und kannst ja nebenbei gucken, ob du deine Ausbildung weitermachen möchtest, weil ich glaube, der hatte die damals...
Er hatte Elektrotechnikstudium, ja, genau, hat er angefangen.
Ja, richtig.
Ja.
Ja. Und ob er das nicht weitermacht, ja, und dann, ich glaube, direkt das nächste Jahr ist er ja explodiert.
Das ist so geil.
Ich schreibe mir selber minimal auf die Fahne, ich darf daran auch schuld sein.
Du hast ein bisschen mitgemacht.
Ich habe ein bisschen da mitgemacht bei ihm, ja.
Ja, aber das ich glaube, das ist auch okay. Weil ich weiß beispielsweise genau noch die Situation, wo Simon Unge damals nach Madeira gegangen ist. Ja. Und ich hatte ihn da besucht und ich war da ja schon quasi so kleiner Streamer. So, und dort habe ich Reefed kennengelernt damals.
Schön.
So, die zu diesen drei Creatoren gehörte, die mit Simon damals nach Madeira gegangen sind. Und die hat nur geackert, wie eine Wilde. Ja. Die war aber nur auf YouTube.
Ja.
Die war nur Minecraft-Streamerin, nur auf YouTube, Minecraft-YouTuberin. Schon groß, ich glaube, die hatte da schon so 100.000 Abonnenten.
Boah, ja.
Aber ist ins Livestreaming-Ding gerade frisch rein.
Mhm.
Und auf YouTube war Livestreaming noch nicht so die Nummer.
Nee, gar nicht.
Und ich halt als Twitch-Streamer, ich weiß noch genau, wie wir da war sie einen Abend mit dabei, weil sonst hat sie nur geackert, ich war so eine Woche da. Einen Abend war sie nur mit dabei, wo ich ein bisschen mit ihr gequatscht hatte und sie fragte mich, so, der eigentlich so von der Größe her kleiner ist als sie, so, sag mal, aber ich wusste halt, ich hatte halt für sie diese Expertise in diesem Twitch-Ding.
Mhm.
Sag mal, ich will mal deine Meinung wissen, soll ich von YouTube zu Twitch wechseln?
Oh,
ho. Und ich hab da gesagt so,
geil.
Ja. So. Das war so nie bei, ich hab gar nicht gedacht so, dass das jetzt so eigentlich so ein Key-Moment ist.
Ja.
Und ein Jahr später war sie, glaube ich, die größte deutsche Streamerin. Ja. Wo sie sagt so, ey, du so kleine, ist einfach so ein Flinch an ja. So, wahrscheinlich, ich werde nicht der Einzige gewesen sein, den sie gefragt hat.
Stell dir vor, mit einem Nein hättest du ihre Zukunft verändert.
Ja, wie komisch.
Ja.
So, also was das so alles beeinflusst.
Aha.
So, was man auch irgendwie, guck mal, ich will ja nicht irgendwie die großen Almosen dafür haben oder sowas, aber wenn ich halt sehe, wie man irgendwie auch so ein bisschen, vielleicht nur mit so einem kleinen Schubser so mit auf die Spur gebracht hat.
Ja, ja.
So, als ich einen Zabex kennengelernt habe, ey, da haben 20, 30 Leute bei dir zugeschaut. Ja. So, und ich weiß, der war früher mal ein Meinungsblogger und eigentlich so ein bisschen verbrannt in der YouTube-Szene.
Ja. Wirst du schnell, ja.
What happened? Guck, was, wo der jetzt passiert, steht.
Ja.
Ist doch geil.
Und auch in so kurzer Zeit dann.
Irrsinnig.
Ja.
Irrsinnig. Und das ist so, das sind so Geschichten, die diese Szene so schreibt.
Ja.
Deswegen hat mich das auch immer bis heute noch fasziniert. Natürlich, und das Thema will ich gar nicht, ich will diese Themen gar nicht aufmachen, aber es ist natürlich mehr Streit gekommen, mit mehr Geld in der Szene ist auch irgendwie mehr
Missgunst.
Mehr Missgunst, mehr Heckmeck.
Ja.
So, und ich denke, es ist nicht mehr so schön wie früher irgendwie. Aber man, wenn man sich das alles, und das kann man ja zum Glück, sich so zurechtfiltert, und man, klar, landet man in so einer gewissen, Blase, dass man sich sagt, so, okay, ich starte mit so einem Eskapismus in diese Szene rein und blend alles aus, was mir auf den Sack geht. Und ich glaube, man muss das heutzutage so machen, sonst wirst du beknackt.
Ja.
So gerade bei den aktuellen Themen, die halt laufen.
Ja.
Wo ich mir halt sage, oder wo ich als ehemaliger Streamer sage, ey, ich habe gar keinen Bock mehr.
Nee.
So, ich sehe das so und denke mir, ey, ihr müsst alle unbedingt mal an die frische Luft. So, ist ja krank.
Aber diesen Stress, das gab es früher auch schon.
Bestimmt.
Ja, bestimmt. Bevor das Streaming
aber
kam.
Aber ich glaube, damals war es ein bisschen mehr stilvoller, dass man das sich direkt so rausgetragen hat, oder?
Naja, wir hatten damals, das war noch, als die Let's Play-Szene sehr jung war, gab es das Let's Play-Forum.
Ja, ich erinnere mich, ich habe mit, ey, Karl, mit wem hatten wir drüber gesprochen, über das Let's Play-Forum? War das mit Vic?
Das kann sein, ja.
Mit Alblali, Alligator 1024.
Ja, genau.
Der hat, glaube ich, davon erzählt damals.
Ja.
Wie er so ein bisschen so gekappelt hatte mit German Let's Play.
Und das kam ganz schnell, dieses Gekappel. Ich hatte auch mit zwei YouTubern Stress, obwohl ich die nicht kannte.
Ja, warum? Was hast du gemacht wieder?
Ich habe einfach meine Videos gemacht und das hat denen nicht gefallen.
Mhm.
Und fertig. Das reicht dann schon irgendwie als argumentative Basis.
Sind diese YouTuber heute noch am Start?
Die gibt es noch, ja.
Ja,
okay. Das ist völlig okay. Mittlerweile versteht man sich.
Hast du die mal kennengelernt?
Ich einen davon, ja. Ja.
Darf man Namen sagen?
Nein.
Weil, ist ja alte Geschichte. So, ist altes Gerappel.
Ja, also, oh.
Ja, also ich meine, wenn du
nicht. Ich will da niemanden vor den Bus werfen.
Nein, ich glaube, tust du nicht. Ich meine, das ist so, ich glaube, das sind so Sachen, über die man heutzutage lacht. So,
ja.
Wie war man früher? So klein, so Quatsch.
Einfach. Ja, man hat sich dann auch einfach, man hat dann auch gegengekappelt. Also ich habe ja dann auch mitgemacht.
Ja, natürlich, klar.
So, warum?
Du bist doch ein alter Battle.
Ja.
Battle-Rapper.
Ich bin ein alter Battle-Rapper. Ich war beim VBT.
Das finde ich so geil. ich weiß doch, wo es mir das erste Mal so reingespielt wurde, ich hatte irgendwann mal einen Tweet verfasst.
Ach du Scheiße.
Noch gefühlt zu Mauerfallzeiten, als ich noch auf Twitter war.
Ja.
Und da hatte ich, glaube ich, irgendwas Thema Battle bei Basti geschrieben.
Ja.
Und aus dem Nichts kommt die Instanz Funk Royal, schon drunter, Beste damals, so und so, Finale gegen Weekend. Und ich dachte, was, als ob du in dem Thema
komplett
drin bist.
Komplett, ich habe das alles verfolgt, ich höre das heute immer noch.
Ja klar, zwischendurch hat man mal so einen Moment, boah, die Runde mal wieder.
Ja, ganz
das ist
genau.
So geil. Jetzt hat sich ja die Szene so geschiftet, dass es ja eher darauf ausgelegt ist, und da ist ein Zabex jemand, der diese Blaupause durchgespielt hat. Man geht auf Qualität statt Quantität.
Mhm.
Im Sinne von, wir erzeugen mehr unterhaltsame Clips, komprimieren das Unterhaltsame auf kürzere Zeit.
Ja, ist auch besser.
Und feuern entsprechend dann diese ganzen Clips raus, was die ganze Zuschauerakquise quasi erzeugt.
Ja.
Als jemand, der von Anfang an mit dabei war, wie schwer fiel es dir, diese Dynamik quasi mitzunehmen? Oder das so...
Ich habe sie nie mitgenommen.
Eben, das denke ich mir halt. Weil bei dir ist, glaube ich... der Vorteil, dass du so eine eingefleischte Community immer noch mit dir trägst, ja, die mitgewachsen ist, die auch, muss man ja sagen, mit gealtert ist.
Ja, ist sie.
So,
ja,
dass man sagen kann, okay, du brauchtest diese Dynamik und diese Neuakquise, ja, nicht. Weil ich glaube auch, dass die Leute, die deinen Kram verfolgen, auch gar nicht mal unbedingt auf diesen Plattformen so krass viel unterwegs sind.
Das ist es halt auch, ja. So. Und das, was du als Beispiel vorher genannt hattest, dass du dir gerne Inspirationen von anderen aus derselben Szene, wie zum Beispiel Papa Platte, nimmst, um daraus deinen eigenen Content eventuell besser zu machen oder in eine gewisse Richtung zu lenken, habe ich auch, aber anders.
Auch schwierig.
Ich nehme mir Negativbeispiele und weiß, wie ich es nicht mache.
Oh, okay, ja, ja.
So mache ich es, ja, lieber, weil ich habe zum Beispiel das jetzt zum Beispiel mit den Zuballern, in Anführungszeichen, von den ganzen Clips auf Social Media Plattformen. Ich hasse das.
Ja, verstehe
ich als Konsument auch von, ja, auch Streams. Ich mag nicht gerne zugeballert werden. Also habe ich für mich mir festgelegt, alles klar, ich baller meine Leute nicht zu. Mhm. Weil ich möchte meinen eigenen Content auch selber gucken können, wenn ich die Wahl hätte. Ich möchte selber meinen Content so machen, wie ich als Zuschauer meinen Content mögen würde. Also mache ich viele Sachen.
An alle, nicht. Du sagst was extrem Wichtiges, an alle, die Content Creation machen wollen, darüber nachdenken, sowas anzufangen oder Social Media oder was weiß ich, das ist Nummer eins Credo, was man sich setzen muss, macht den Content, den ihr selber gucken würdet.
Ja, wenn so ihr das könnt.
Weil als ich an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, oh, scheiße, wie mache ich weiter?
Ja.
Kam damals, und der hat mir damit so legit die Augen geöffnet eigentlich, damals Dena Felix von der Laden.
Ja, ja.
Der sagte zu mir, wo ich auch in dieser Verzweiflungsphase war, ey, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Stream-Ding. Er sagt, würdest du deinen Scheiß selber gucken?
Ja.
Ich sag, ehrlich gesagt, nee. Oder er hat gesagt,
dann liegt,
schmeiß, ja, es weg.
Ja, ja.
Schmeiß es weg. Baust, hast du Bock, noch weitere Sachen zu machen? Ich sage, ja, hundertprozentig. Ich will das machen, aber ich weiß nicht was.
Hm.
Überleg dir was.
Ja.
Und aber ab dafür.
Ja.
Weil ich war an diesem Punkt, ich hatte schon diese Bestätigung, dass ich weiß, okay, ich kann was.
Ja.
So, ich kann was.
Ja.
So, aber was? Was kann ich? So.
Und was willst du?
Was will ich, was kann ich, ja, und was mag ich?
Ja.
Und so ist quasi Henkes Corner entstanden.
Geil.
So, aber gab es für dich denn auch diese, ich meine, ich glaube, die hat jeder erlebt, glaube ich, in diesem Content Creator Dasein, gerade weil es so eine neue, verhältnismäßig neue Branche ist.
Ja.
Und wir reden hier von einem Markt, der nicht mal 20 Jahre alt
ist. Gar nicht, nee.
So.
Ja.
Und das für dich auch mal der Punkt war, okay, nee. Internet scheiße, komm, scheiß drauf, ich hab keinen
Bock. Das habe ich alle 2-3 Monate, ehrlich gesagt.
Ehrlich?
Ja. Also,
dass du mal so sagst, boah, Schnauze voll.
Ja, aber ich glaube, das ist ganz normal. Du kannst den besten Job auf der Welt haben. Du kannst den glücklichsten Job auf der Welt haben, den Traumjob. Er kann, mhm, trotzdem immer mal wieder zum Albtraumjob werden. Und das hat verschiedene Faktoren. Das kann auch mal deine Tagesform sein, dass du einfach aufstehst und aus gar keinem Grund gar keinen Bock mehr hast auf einmal.
Ja.
Und ich habe mir schon mehrmals gedacht, alles klar, nee, ich schmeiße alles hin, obwohl es gut lief, obwohl ich eigentlich den Tag davor zufrieden war und gar keine Intention gehabt hätte, jetzt schlechte Laune haben zu müssen.
Wird das kenne ich. Wird man, was sowas anbelangt, ein bisschen beknackt auch zwischendurch als Streamer? Weil man hat so einen ganz komischen Anspruch an Dinge, obwohl alles gut ist.
Ja.
Das habe ich von so vielen schon gehört.
Ja, natürlich.
So, dass man so davor sitzt und sagt, ey, wenn ich es jetzt vergleiche mit dem, wie es vor einem Jahr war,
ja,
alles gut.
Ja.
Aber man ist trotzdem nicht zufrieden, weil man will immer dieses höher, schneller, weiter, ja, oder irgendwie, oder ein Gefühl von vorankommen.
Ja.
So.
Also ich möchte auch nicht, dass mein Content oder dass ich stagniere, sondern mich natürlich trotzdem auch authentisch weiterentwickeln mit dem Content.
Ja.
So, weil mein Leben verändert sich ja auch. Ich verändere mich ja auch. Und da muss ja dann nicht das, was ich in so einem kreativen Job mache, dann stehen bleiben, nur weil es gut ist,
mhm,
oder weil es einmal ein gutes Produkt war, sondern es darf sich auch authentisch bitte mitentwickeln. Und da dann diesen fließenden Übergang zu finden, dass du dein Content, weil du ihn ja auch machst, sich mit dir weiterentwickelt, daran habe ich immer zu knabbern. So, vor allen Dingen, gerade weil du ja mit anderen Leuten zu tun hast, wenn ich zum Beispiel wahnsinnig gute Laune habe, das kann Leuten auf den Sack gehen.
Klar.
Ja, und die können sich davon richtig gehend aggressiv angegriffen fühlen, weil ich wie ein blöder Strahlemann im Stream sitze und eigentlich nur gute Laune habe, aber das geht anderen mal auf den Piss. Und das kriegt man dann mit als Content Creator.
Natürlich.
Und dann denkt man sich auch so, okay, sollte ich mich jetzt vielleicht doch zurücknehmen,
mhm,
und weniger von wirklich mir mit meinem eigenen Content verbinden Und soll ich eigentlich nur Spiele spielen und die lustig kommentieren? Und das ist dann immer wieder so ein Struggle. Ich glaube, da habe ich auch noch nie richtig so den perfekten Nenner für mich gefunden in den Waagschalen, was da eigentlich der Content ist, den ich mache.
Aber was für Sorgen hat ein Funkroyal heutzutage?
Dass ich von heute auf morgen gebannt werden könnte auf Twitch.
Das, echt?
Ja, wegen irgendetwas. Mhm. Es können Zuschauer, das gab es jetzt vor, oder nicht jetzt, aber so vor 7 Jahren ungefähr, wurden einige wenige Streamer gebannt, weil Leute mit doppeldeutigen Namen bei denen subscribed haben oder geradet haben. Und dann hast du zum Beispiel den Namen vorgelesen, der eine nationalsozialistische Aussage war.
Ja.
Und dann haben die Leute, das ist natürlich voller Absicht, gemeldet an Twitch. Und dann hieß es, alles klar, der Kanal ist erstmal für 7 Tage weg beispielsweise.
Ist dir das passiert
nicht? Nein, mir nicht. Aber ich habe immer Angst. Ich bin so ein bisschen, ich bin sehr paranoid. Mhm. Im Internet, ich bin unglaublich paranoid.
Boah, unterwegs. Krass.
Ich speichere niemals Passwörter ab. Ich habe 2 Handys, eins ohne Internetzugang, was ich einfach nur mit Prepaid auflade für die 2-Faktor-Authentifizierung.
Sicherheitsfunk.
Ja, aber Leute sagen auch, das ist doof, was ich mache. Ich habe so ein Passwortbuch. Ich speichere nichts irgendwie automatisch.
Hast du richtig so eine Passwortklatte, wo du doch alles...
Ja.
Ach, geil.
Ja. Und dann immer auch schön abtippen. Ich speichere niemals irgendwo, ich bleibe niemals irgendwo angemeldet. Mhm. Sondern ich gebe dann immer wieder die Passwörter neu ein. Und ich fühle mich einfach sicherer so. Weil ich bin einmal auf die Schnauze geflogen, aber ich hatte, als ich noch weniger Ahnung im Internet hatte, habe ich eine Phishing-Seite, nicht als Phishing-Seite wahrgenommen, sondern dann einfach da meine Daten eingegeben und dadurch ein bisschen Schaden erhalten. Aber...
Was für ein Schaden?
Das waren nur 400 Euro.
Ah, okay.
Aber also für mich war es damals ultra viel Geld.
Um Gottes Willen.
Ja. Und das möchte ich nicht nochmal so auf diese Unsicherheit fühlen, so wie leicht das eigentlich geht. Und ich glaube, wenn irgendjemand das aber wirklich darauf ansetzen möchte, mich zu hacken, die hätten, also dann wäre ich schon lange Geld. Mhm. So, ich hoffe, ich habe da draußen keine Feinde. Vielen lieben Dank. Das ist gut. Ja. Und ich bin da sehr, sehr sicher unterwegs. Oder ich fühle mich sicher. Auch wenn ich zum Beispiel Taxi fahre. Ich gebe einem Taxifahrer nie meine richtige Adresse, sondern ich lasse mich immer so eine Querstraße vorher rauswerfen, dann laufe ich nach Hause.
Ach, ehrlich?
Weil ich habe paranoiderweise den Gedanken, was ist, wenn der Taxifahrer mich nicht leiden kann, weil ich schlecht rieche, weil ich zu laut am Telefon bin, weil mein Gesicht ihm nicht gefällt. Dann kann der ja herausfinden, wo ich wohne. Und eventuell mit bösen Leuten mich überfallen. Das ist ein Gedanke, den ich habe, der nicht aus dem Kopf
Warum
geht.
Warum hast du das?
Keine Ahnung.
Kommt das ich aus irgendeiner keinen, schlechten Erfahrung?
Ich vertraue einfach keinen Menschen.
Aber gibt es da einen Grund? Gibt es da keinen Hintergrund?
Nee, eigentlich nicht. Vielleicht, weil ich mich selber kenne und weiß, was für ein Arschloch ich sein kann und was für Gedanken ich habe.
Okay.
Also vielleicht kommt es daher.
Ja.
So dieses dann, das reflektiere ich auf andere Menschen und denke mir, alles klar, wenn ich schon solche Gedanken habe, dann können das die Millionen Leute da draußen in Berlin auch haben.
Macht es dich auch vorsichtiger, was soziale Interaktion angeht? Total. Wenn du beispielsweise die Szene betrachtest.
Ja, total.
Weil ich habe dich ja als recht offen und nett kennengelernt.
Ja, ich bin auch nach außen hin sehr, also ich bin ambivertiert.
Ja.
Ich bin sehr extrovertiert in meiner introvertierten Art, solange ich die Situation kontrollieren kann.
Mhm.
Und da bin ich sehr, sehr offen und sehr, sehr frei. Aber zum Beispiel meine Telefonnummer könntest du nie bekommen.
Ehrlich nicht?
Ja.
Würde ich auch nicht deine Handynummer bekommen?
Nö.
Habe ich die nicht?
Wir kennen uns noch nicht gut genug.
Das finde ich ja verrückt, ja. Frank.
Da bin ich...
Weil ich denke mir mal, wir sehen uns und wir mögen uns.
Ja, ich mag dich auch.
Ich mag dich auch.
Ja, ich fasse dir an den Arsch.
Das stimmt, ja. Wir mögen uns ein bisschen zu doll vielleicht schon mal.
Ja, aber meine Handy... Nee, da ist dann...
Ach, das finde ich ja krass.
Ja, das ist dann so... Da fühle ich mich unsicher, weil ich kenne dich noch nicht.
Ja, okay.
Ja.
Ah.
Weil du könntest mir was Böses wollen. Du könntest quasi einen Konkurrenten im Internet aus dem Weg schalten, indem du lieb zu mir tust und dann über Jahre so eine Art Vertrauen bei mir aufbaust, um dann, indem du meine Handynummer hast, mich tötest. Ich weiß es nicht. Frag mich nicht, wie mein Kopf
das
funktioniert.
Das finde ich ja krass.
Ja. Du würdest meine Handynummer bekommen, du da hinten.
Hä, warum Kramer?
Hä, der ist super.
Warum, hä?
Hey, der ist voll süß.
Und ich nicht?
Nee.
Hä, wie? Das ist doch scheiße. Das gönne ich dem nicht. Du bist gefeuert.
Die One-Up, ja.
Ja, aber wer von denen?
Ich glaube, alle.
Alle?
Ich glaube.
Hä? Den Hyopais.
Ja, das ist halt die Scheiße, ja.
Ach, das finde ich aber krass. Wem vertraust du am meisten so aus der Szene heraus?
Aus der Szene? denen, die ich nicht kenne, würde ich am meisten vertrauen. Und dann Gronkh.
Ja, ne? Ja. Aber den kennst du auch schon so arschlang.
Ja, ja.
Wie lange kennt ihr euch jetzt?
Jetzt, oh Gott, wann war die RPC Roleplay Convention? Oh Gott. Also richtig, richtig kennengelernt haben wir uns auf der ersten Roleplay Convention. Ich glaube, das war 2014 oder 15.
Aber dann ja verhältnismäßig spät in euren Karrieren.
Ja, ja. Also wir wussten, dass...
Also ihr wart ja beide schon über 3 Jahre locker am Start.
Ja, locker, ja.
Und dann habt ihr euch so spät... Ach krass.
Also ich kannte sein Content, er kannte mein Content. Er hatte mich dann irgendwann auf Twitch geradet, was auch ein sehr, sehr großer Sprung für mich nach vorne war.
Ja.
Weil sehr viele Leute seit damals auch immer noch dabei sind.
Ich hätte gedacht, ihr wärt euch schon viel, viel früher begegnet.
Ja, wir wirken so. Wir wirken halt so wirklich wie diese beiden...
Ja,
alten Herren.
Wie Waldorf und Stadler. Waldorf und
Stadler, richtig.
Ja.
Wir haben uns vergleichsweise für unser Leben erst spät kennengelernt, aber holen jetzt alles nach.
Klar, natürlich.
Ja. Wir machen so einen Speedrun im Liebe machen.
Ehrlich? Mhm. Jetzt macht er gut, ne? Ich probiere ja mal bei allen aus.
Ja.
Naja, klar. Du, ich bin kein Kind von Traurigkeit, was sowas angeht.
Okay, jetzt vertraue ich dir mehr.
Vertrauen.
Ja.
Wie... Ja, jetzt, nee, der Bogen ist scheiße gespannt. Ich fange nochmal von vorne an. Um nochmal zurückzukommen, weil mich das nochmal interessiert.
Ja.
Dieses ganze Schauspielerthema, war das immer was, was dich fasziniert hat?
Überhaupt nicht. Ich wollte.
Aber warum hast du es dann angefangen?
Ich wollte auch Designer werden oder Friseur.
Also, Friseur?
Ja. Ey, nicht lachen.
Nee.
Das, ich habe ich habe gute Arbeit geleistet.
Es war das nicht mal irgendwie ein Bild, wo man sagt, ja, wo man beweisen wollte, Funk hat Haare und da hat man dir irgendwas draufgelegt, wo du so auf die
Ja, das
stoppelt.
Könnte ich gewesen sein, ja.
Das war so ein geiles Bild.
Nee, ich bin damals, also ich habe mein Abi abgebrochen und war ein Jahr lang zu Hause. Meine Mutter hatte dann gesagt, so Max, jetzt musst du mal was machen.
Ja.
Was willst du werden? Und ich hatte immer so Zeichnungen gemacht von... Klamotten, also designmäßig, weil das hatte mich immer interessiert, da kam auch mein Name her. Und Friseur, ich mochte einfach an Frisuren anderer, ich wollte die immer besser machen.
Ich finde, das ist aber auch ein geiler, ich mag alle ästhetischen Berufe.
Ja, ich auch. Ja.
Gerade wenn ästhetisches Handwerk
ja,
ist.
Ja, dieses künstlerische Ausleben.
Ist irgendwie
einfach.
Geil.
Ja. Ja. Und dann hat meine Mutter gesagt, weil ich komme aus einer Künstlerfamilie, mach erstmal Schauspiel.
Ach, ehrlich?
Ja.
Was also, hat Mutti gemacht?
Meine Mutter, okay, die ist Archäologin.
Ja, aber auch cool.
Auch cool, ne?
Hä?
Ja, aber mehr
Aura.
Büro. Also mehr Büro, so hin und wieder auf Ausgrabungen auch selber, aber mehr Büro, so diese Landschaften checken, so wo könnten alte römische Handelswege gewesen sein, so dieses Ausloten. Und mein Opa ist Bilderbuchillustrator für Kinderbücher.
Ja.
Hat auch den höchsten Preis dort, den Hans-Christian Andersen-Preis, so heißt er.
Boah.
Meine Oma ist Krimibuchautorin. Mein anderer Onkel leitet in Berlin das Kabarett Die Distel. Das ist so ein politisches Politkabarett. Also auch Schauspiel.
Ey, abgefahren.
Und bei mir hieß es dann, meine ganze Familie hat auch Schauspiel immer gemacht.
Ja.
Du machst jetzt auch Schauspiel. Bewirb dich an einer Schauspielschule und dann
richtig
kannst du ja
richtig Showfamilie.
Ja, ein bisschen, ja.
Ja, klar.
Und dann habe ich mich an einer Schule beworben. Ich habe mir sogar Mühe gegeben. Da dachte ich mir mal, okay, aber ich hatte innerlich im Kopf, ich bleibe eine Woche, 2 Wochen maximal auf dieser Schauspielschule und dann sage ich meiner Mutter, ist nichts für mich, ich werde Designer.
Aber hattest du schon diese, so eine künstlerisch-pädagogische Erziehung genossen? Keine Ahnung,
ja,
Musikinstrumenten und sowas.
Da hatte
oder,
ich freie Wahl.
Malen oder hast du
also Musikinstrumente hatte ich freie Wahl. Da habe ich, oh Gott, neben Gitarre und, na sag schon, Klavier das ausprobieren dürfen. Und dann war halt die Frage, okay, willst du überhaupt ein Instrument spielen? Ich habe gesagt, ja, Schlagzeug.
Geil.
Ja, da habe ich 15 Jahre lang Schlagzeug gespielt. Ich liebe Schlagzeug.
Mhm.
Und ansonsten künstlerisch eher weniger. Ich wurde nur immer mitgeschliffen in Theateraufführungen. Das war dann, da kommst du mit und Musicals.
Ich sag ehrlich, geil. Theater an sich ist immer eine Kunstform, mit der ich wahnsinnig wenig anfangen konnte.
Ja, verstehe ich.
Musicals, mega geil.
Oder?
Mein Lieblingsfilm und das ist...
Rocky Horror Picture Show.
Nee, Mamma Mia.
Oh, sehr gut.
Ich liebe Mamma Mia, ich finde Mamma Mia todesgeil.
Es ist mega gut,
ich
wirklich.
Ultra geil.
Ja.
So gerade, ich finde den Film auch geil, weil wann kriegst du mal einen singenden Pierce Brosnan? Knaller.
Und Meryl Streep heißt sie, glaube ich?
Meryl Streep, ja.
Ja, Streep, genau.
Meryl Streep, Amanda Seyfried.
Die sind auch großartig
hier,
da.
Der, ja. Ich glaube, Colin Firth ist noch mit dabei.
Genau.
Und der alte, Skarsgård. Bill Skarsgård?
Ja.
Übergeil.
Ich liebe den Film.
Saugeil. Ja. So, und da, das ist so, Musicals, ich war... Tatsächlich mit meinen Eltern, ich glaube, das war letztes Jahr, war ich bei Moulin Rouge. Oh. In Köln, war bei Moulin Rouge.
Wart ihr auch mit Essen, richtig? Also, volle Programm, geil.
Ja, klar. Richtig, ja, schön. Geil. Ja. Richtig, richtig. Ja, ich sag echt, das sind so kleine Momente, ne? Da nimmt man diese Öffentlichkeitsprivilegien mit und sagt, okay. Ja, hier, Henke, so und so. Ja, klar, komm, krieg ich extra Tisch. Ja.
Ist eine geile Burlesque-Show.
Ey,
ist
Hammer, gut, ja. Hammer, Hammer. Ja.
Kann man sehr empfehlen.
Und ich war als Kind auch bei so Starlet Express und so ein Scheiß.
Ja, das finde ich dann wiederum langweilig.
Das fand ich, ich glaube, heute hätte ich keinen Bock drauf. Als Kind war das cool.
So die, also ich mag weniger diese typisch amerikanischen Musicals, diese, ja, ne? wie heißt das da? Ich komme nicht auf den Namen. Cats genauso, finde ich auch so.
Cats finde ich ja ganz furchtbar.
Ist gar nicht weird, ich meins.
Hast du diesen Scheißfilm
mitbekommen, den wir gemacht haben? Oh, der ist so traurig. Also ja, ja, so ein Desaster.
Ja, ja.
Der Hölle. Ist nicht gut. Der ist gar nicht gut.
Also, der ist traurig nicht von der Tragik her, sondern traurig einfach, dass es ihn gibt.
Ja, die Produktion ist schlimm. Sieht halt auch scheiße aus.
Aber scheiße, aber
also, kann man einfach mal sagen, das ist einfach ein richtig hässlich gemachter Film.
Ja, 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 nicht geil. Ja, das ist so einer, aus dem man, wo man aus dem Kino rausgeht, glaube ich.
Ja, wäre es für mich.
Der war auch wahnsinnig unerfolgreich, oder?
Der hat gar nichts eingebracht. Glaub, der hatte ja nicht mal hier wie dieser Möbius-Film dieses Negativ-Geld eingespielt, also, weil alle gesagt haben, Möbius ist der schlechteste Film aller Zeiten. Dieser Vampir.
Ach so, ja, oh, ja, du hier mit dem einen von
Jared Leto, genau, ja, danke, Jared Leto, ja, den Joker. Und den haben ja dann viele gesehen, weil der hatte diesen Negativruf, diesen Negativ.
Sogar aus dem Marvel-Universum irgendwie sowas? Ja. War das das?
Oh, ich dachte, das wäre dieses schreckliche Sony Dark Universe gewesen. Nee, und da ist aber Cats hat einfach niemand gesehen. Zum Glück.
Nee.
Will man auch nicht. Was ist dein Lieblingsfilm?
Mein Lieblingsfilm? Wirklich, es gibt immer so unterschiedliche. Mama Mia.
Ja,
schön. Den würde ich sogar wirklich als mein Lieblingsfilm staten. Ja. Auch wenn er gar geil. Keine krasse Tiefe hat. Ich finde den einfach geil. Das ist ein
Feel-Good-Movie.
Ja, ein Feel-Good-Movie. Und ich bin tatsächlich ein Feel-Good-Movie-Mensch.
Ja.
Ich brauche gar nicht mal so diesen krassen Anspruch. Also natürlich mag ich auch Filme, die irgendwie geil aussehen. So. Ich brauche gar nicht diesen krassen Anspruch. Ich will einfach nur so, ich will mich hinsetzen und mich einfach briesen lassen. Ich habe Mama Mia locker 20 Mal gesehen.
Ja, schön.
Locker.
Schön.
Beispielsweise bei diesen Anime-Thematiken. Du hast ja vorhin erzählt, so Manga. Ich gehe mal von aus, du bist auch ein bisschen in dem Thema drin.
Mhm.
Ich habe nur den Mainstream-Scheiß gesehen.
Ich auch.
Pokémon, Beyblade, YouTube.
YouTube.
Yu-Gi-Oh!
Ja.
Dragon Ball durfte ich nicht gucken, weil ich da zu viel kloppen.
Oh.
Aber heutzutage, ich gucke keine Anime-Serien, weil mein Problem ist, und jetzt, Funk, da musst du sagen, ob du es relatable findest oder nicht. Mir sind zu viele komplizierte Namen, dass ich vergesse, wenn die über eine Person reden. Und da heißt dann irgendwie, Nagashi schießt mich tot. Bruder, wer waren das nochmal? Keine Ahnung.
Das ist bei mir auch nur bei den japanischen Namen so.
Und ich weiß komme nicht, dann bei den Plots nicht hinterher.
Ja, und One Piece hat sich ja auch so ein bisschen dahingehend verändert, dass auf einmal viele Begriffe, die, ich sag mal, noch bevor... Ja, kennst du One Piece?
Ja, natürlich. Da habe ich so ein, zwei Folgen mal gesehen. Ah, okay. Aber ich habe dieses Live-Action-Ding gesehen.
Das ist voll gut.
Und ich fand das cool.
Das ist richtig gut.
Ich fand das cool, weil ich finde es auch geil, dass sie es extra diesen kitschigen Stil haben. Ja. Saugeil.
Aber sie hätten es auch sehr leicht verkacken können, gerade so mit den Gummiarmen, mit den Gummiattacken. Es sieht trotzdem immer noch gut aus.
Nee, irgendwie ist es cool. Ja, ja, so, ja. Und es ist auch schön erzählt. Und es ist auch... Gut gepaced, so, ich mag das, das ist so. Ich
und der Sanji-Darsteller ist, oh.
Super.
Boah, ist der geil.
Und ich hab das mal so, und alle reden so von One Piece, ist so geil und musst du sehen. Und ich denke mal so, boah, Freunde, ich zieh mir jetzt wirklich, bei aller Liebe, so, ich zieh mir jetzt keine 1000 Folgen mehr rein.
Tu's.
Ja?
Tu's.
Boah, weiß nicht. Ich hab.
Ey, One Piece ist schon ganz gut. Kannst warten? Ah, stimmt, es kommt jetzt ja das Fillerlose bald.
Ach, ehrlich?
Ja. Ich weiß nicht mehr, wie das Studio heißt, aber One Piece wird ja zum dritten Mal, glaube ich, wieder neu gezeichnet.
Also jetzt kann man mich auch hören. Ah.
Ach, die, okay. Nee,
du kannst warten, Henke, weil es gibt ein Studio, wie gesagt, die machen extra für Leute wie dich.
Oh mein Gott.
Auf einer großen Streaming-Plattform mit einem roten N kommt das dann.
Mhm.
Ja. Extra, das ist dann quasi, das wird wirklich, also wird krass runtergekürzt. Also wir reden hier wirklich von 80% oder 70%, die weggekürzt werden. Okay. Oh, das dann quasi aus Gott. 100 Folgen werden 20.
Dann kannst du mitreden bei den coolen Kids.
Bless up. Sowas braucht man, das ist gut. Weil, pass auf. Das ist ein weiteres Problem, was ich habe bei so älteren Sachen. Ja. Aber ich will kurz das andere Thema zu Ende bringen. Ich gucke nie so Anime-Serien.
Ja.
Ich mag Filme. Anime-Filme. Alles, was von Ghibli kommt, krank.
Geil.
Außer,
krank, geil.
Und da hast mich die Ghibli-Fans, ich mochte Mononoke nicht. Spirited Away, ultra geil. Howling Castle, ultra geil.
Ja.
Mononoke war mir zu finster immer.
Nee, ist okay.
Ist dein Favorite?
Nee, Quatsch, nein.
Es ist dein Favorite, ne?
Nee, okay, nee, mein Favorite ist Ponyo.
Ah, okay, ja, check ich.
Ponyo liebe ich.
Ist süß,
das
ja.
Ist so süß. Wie der den Mond runterholt.
Ja, ich mochte Kikis Lieferservice.
Ja, wundervoll.
Arietti fand ich schön.
Das kenne ich gar nicht.
Das ist quasi japanische Däumelinchen.
Aha.
So, wo die einfach so als kleine Menschen so in so geil. Ich krieg den Plot auch nicht mehr zusammen, das ist so lange her, dass ich es gesehen habe. Totoro fand ich mal geil.
Natürlich.
So,
Mononoke nicht. Ja, gut, okay.
Ich finde, ich mag einfach unfassbar krass diese Ästhetik, die einfach. Ich mag auch einfach diesen Typen so, Hayao Miyazaki.
Ja.
Hast du mal Interviews von dem gesehen?
Ne.
Nur geil. Das ist der gelebte Stoizismus. Also, dieses so Stoizismus, um es kurz zu erklären. Ich hoffe, ich erkläre es richtig. Diese Akzeptanz, dass Dinge einfach passieren.
Ja.
So.
Ja.
So, und ja, es ist sowieso egal. Es passiert so. Und auch so, das steht da einfach so, das ist so epochal, da gibt es auch voll viele Memes drüber, wie der einfach mit einer Kippe in seinem Garten steht, einfach sagt, das Studio wird untergehen. Zieht.
Es ist halt so.
Egal, wir machen weiter.
Ja.
So, das ist so.
Es ist wie es ist.
Der Typ hat so einen geilen Flavor. Es ist so, wo er auch sitzt. Alles scheiße.
Egal.
Der lebt, der ist einfach nur happy to be alive. Der Typ ist so relatable, geil und hat unfassbar krasse Kunst gemacht.
Ja, ja.
Vor allem noch bis in die spät 2000er rein. Also 2000er, 2010er.
Bevor es digital wurde auch.
So, ja. Der hat sich so gewehrt für die ganze Digitalisierungsgeschichte, dass sie Bild für Bild selber gezeichnet haben. Und man kann es sich errechnen, 25 Bilder die Sekunde und dann machst du mal so einen 90-Minuten-Film oder sowas.
Das dauert 6-7 Jahre.
Scheiß die Wand an.
Das ist ja auch der letzte, der kam zwar nicht von Studio Ghibli, aber Redline ist, glaube ich, der letzte wirklich zu 100% per Hand gezeichnete Anime. Und die haben 8 Jahre gebraucht und das Studio ist danach
ein Schweineaufwand
gegangen.
Also, ein Schweineaufwand.
So, aber ein geiler Film.
So geil.
Ja.
Und ich so, boah, Alter, dass ihr euch die Kacke überhaupt antut, ist irrsinnig.
Weil sie dafür leben und das.
Ja,
ja.
Das ist richtig, das ist, wo ich sage, also klar, ist Animation, auch alles Handwerk, alles super. Aber das ist so richtig so.
Die wollen auch nicht, dass es stirbt, diese Kunst.
Ja, Handwerk und ich finde, die sind für mich selbe Kategorie wie so ein alter Geigenbauer.
Ja, ja, ja. Oder Korbflechter.
Ja, so solche Leute. Und so ein alter Drucker noch. Und
ja,
so,
ja, ja.
Ihr macht den Scheiß doch, ihr seid von
und die
da.
Inspirieren dadurch andere, das ist ja das Gute.
Richtige Real Keeper.
Ja, ich meine, zum Glück gibt es da dann wiederum das Internet, auch wenn ich es in vielen Belangen ein bisschen verfluche.
Ja,
aber
ja.
Dass solche Berufe halt dann andere Leute ansprechen können, wie zum Beispiel diesen alten Drucker.
Ja.
Dass dann Leute sagen, boah, irgendwie will ich das auch. Mhm. Und sich dann anfangen, dafür zu interessieren.
Ich habe das Gefühl, das Internet, und das ist eine positive Seite des Internet, dass es sowas aufzeigt, dass Leute auch gerne dieses so handwerkliche Back to the Roots wieder mögen.
Ja, ja.
So, oder überhaupt mal erkennen.
Ja, immer mehr.
So, weil du kriegst die ganze China-Ware, du kriegst den ganzen Kram so, der schnell produziert wird aus so Industrieländern wie China oder hast du nicht gesehen?
Ja, Singapur.
Und denkst du, okay, ja, du kriegst ja gar nicht mehr so das Gefühl für so ein geiles Produkt.
Nee, gar nicht mehr.
Weil alles so automatisiert ist.
Ja, ist auch austauschbar. So.
Und einfach so dieses gut, man irgendwie das Gefühl kriegen für so ein gutes Handwerk, so ein richtig geiles Möbelstück und sowas. Beispielsweise eine Creatorin, die ich mal kennengelernt habe, mit der ich auch mittlerweile oder seither auch befreundet bin, die heißt die Tischlerin. Und die hat Instagram-Content gemacht über Frauen im Handwerk.
Ja.
Hammer.
Geil.
Hammer geil.
Ja.
So, und mit der ich auch, die macht auch viel so auf so Events. Eigentlich, die müsste mal in den Podcast kommen. Die habe ich eigentlich schon lange mit der mal drüber gesprochen. Die geht auch auf Events und macht auch viel für Jugend im Handwerk, Frauen im Handwerk. Und sowas ist irgendwie geil, dass das Internet irgendwie ermöglicht, dass jemand for living über solche Themen halt reden kann und das halt auch präsentiert.
Ja.
So, das ist irgendwie, das müsste es noch viel mehr geben eigentlich.
Ich glaube, gibt es, aber wir verlieren das selber aus den Augen, weil es halt so viel Slop gibt quasi.
Konsumierst du selber als Creator viel anderen Kram?
Ich würde so gerne.
Man verliert das irgendwie.
Ja, ich möchte wieder selber Streams gucken, einfach so gemütlich mich auf den Freitag freuen.
Ja.
Und dann so, was gucke ich dann heute? Ist so schön. Ich gucke Content von anderen, aber bei mir sind so diese sehr langen Videos über Sachen, die ich nicht kenne und die mich eigentlich nicht interessieren.
Ach, ehrlich?
Ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, die komplette Erzählung von Yu-Gi-Oh! In 4,5 Stunden. So, interessiert mich nicht. Ich möchte es nebenbei laufen lassen. Ich werde mich danach nicht daran erinnern, was erzählt wurde, aber ich brauche das irgendwie als als, wie heißt das, Body-Doubling oder als Background-Noise.
Okay.
Sowas mag ich. So lange Krass. Videos.
Ja, du bist denn noch ein dankbarer Zuschauer oder Verfechter des Longform-Contents.
Aber das kommt wieder zurück.
Ich glaube auch.
Der Trend gerade geht wieder zurück zu diesen 1-, 2-, 3-Stunden-Videos.
Ich sag mal, dass jemand wie ich das hier gerade machen kann, bestätigt das auch nur mit.
Ja.
Deutschland, riesige Podcast-Nation.
Unglaublich.
So.
Ja.
Daher, danke, dass ich den Scheiß machen darf hier.
Mhm.
Es läuft. So, es ist super. Es ist, glaube ich, die goldene Zeit für Podcasts.
Ecke?
Ja. Ja.
Bist du bereit?
Nein, weil ich will noch eine Frage zu Ende bringen.
Dann warte ich noch.
Ich will noch dieses Schauspielerthema zu Ende bringen, ja, weil du bist dann ans Theater gegangen.
Ja.
Was macht man für Jobs als so Schauspieler-Neuling?
Als Schauspieler-Neuling ist es vor allen Dingen...
Ist es erstmal schwierig, da Fuß zu fassen.
Ist super schwierig.
Super umkämpfte Branche.
Ja, ja, ja. Also bei mir war es dann auch eher so eine Statistenrolle am Schauspieltheater. Ja. Das ist ja... Also die meisten Statistenrollen kommst du halt am besten, wenn du eine Schauspielausbildung hast. Und dann kannst du dir danach so ein bisschen da Namen machen, Fuß fassen, dass sie dich überhaupt erstmal angucken.
Mhm.
Und ich habe mich halt beworben, weil ich wollte an das Theater. Das war direkt in der Nähe von meiner Schauspielausbildung auch.
Ja.
Das wäre bei mir halt quasi so ein Katzenwurf entfernt.
Sind diese Schauspielschulen auch mit diesen Theatern so im Austausch?
Einige ja, meine nicht. Ich war auf einer privaten,
ja,
die relativ gut war. Gut teuer auch, aber relativ gut.
Ich auch renommiert, dass so...
Sie heißt Berliner Schule für Schauspiel, ist jetzt nicht die Ernst Busch gewesen, leider.
Okay, aber gibt es Leute aus diesem Jahrgang,
ja,
von damals, die heutzutage irgendwie in Film und Fernsehen auftauchen?
Leider. Also ich habe einen, der war ein Semester unter mir,
ja,
der tritt in sehr vielen Werbung auf.
Ah, okay.
Ja, ich werde nicht den Nachnamen nennen, aber ich sage dann immer, ach, das ist der Freddy. Das ist ja, ach, der Freddy.
Krass.
Den sehe ich in... Werbung, in Autowerbung,
ja,
Bankwerbung.
Ja, bitte möglichst wenig Markennamen sagen jetzt.
Ja, 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 keine Sorge, ja.
Ja.
Und da denke ich mir dann so, okay, immerhin der, weil alle anderen, ich habe einige durch Zufall mal getroffen, die machen alle was anderes.
Und das komplett. Ist doch krass, und das ist ganz normal. Business,
das ist, das ist ja ganz normal.
Also mit der Erwartungshaltung fast schon angehen muss.
Ja, für Männer ist es sogar noch einfacher im Schauspiel, weil der Frauenmarkt im Theater- und Bühnenschauspiel ist komplett überladen. Also du hast als Frau... Nicht nur, weil Männer bevorzugt werden, sondern auch für Frauenrollen bewerben sich wesentlich mehr Frauen, als es männliche Schauspieler gibt. Und das ist dann auch noch so...
Warte. Den Satz muss ich nochmal...
Es gibt mehr, mehr weibliche Bewerberinnen auf weibliche Rollen, als männliche Bewerber auf männliche Rollen.
Ja.
Ja, weil es einfach mehr weibliche Schauspieler gibt im Theater.
Ich glaube auch, das hängt aber auch häufig damit zusammen, dass... Männer weniger in so künstlerischen Berufen vielleicht stattfinden.
Höchstwahrscheinlich, ja.
So.
Ja.
Es gab ja immer so diese Ikonen, das kommt aber bestimmt aus dem alten Patriotismus raus. Oder
Patriotismus.
Patriotismus.
Ja, Patriotismus.
Nee, nicht Patriotismus.
Patriarchat.
Patriarchat, ich, ja. Arschloch. Auf jeden Fall.
Richtig, endlich sag's mal jemand.
So, und ich glaube, die hat man dann so hoch idolisiert.
Ja.
So, wenn du, es sind ja immer im Fernsehen nur Fernsehköche.
Ja.
Selten mal eine Frau.
Aber das hast du auch beim Theater- und Bühnenschauspiel.
Da genau.
Da hast du Peter Kurt zum Beispiel, ein sehr renommierter, sehr großartiger Theater- und Bühnenschauspieler.
Ja.
Der wird am liebsten auch für jede Rolle genommen.
Ja.
Weil Peter Kurt ist einfach der Wahnsinn, weil er toll ist. Und
dann
willst du den auch für die Kleinste. Der kann auch eine Gewürzgurke spielen. Dann ist er die beste Gewürzgurke, die du je gesehen hast.
Ja, wahrscheinlich sogar,
ja,
wirklich.
Aber dann kommt halt kein anderer an die Gewürzgurke ran.
Aber ich sag mal, wenn die Auswahl so niedrig ist, hast du auch schon so Jobs dann gemacht oder so Komparsenjobs gemacht, wo du nicht so stolz drauf bist? Ja, du weißt, worauf ich hinaus will, glaube ich.
Ich habe in einer sehr frühen Phase meines Lebens, noch während der Ausbildung, vielleicht für das Schmuddelfilm-Genre...
Ja, darauf wollte ich hinaus. Weil ich habe von einem Gerücht gehört,
dass du
in einem Porno mitgespielt hast.
Ja.
Aber inwiefern hast du partizipiert bei der ganzen Geschichte? Warst du der Ehemann, der zur Arbeit fährt, oder was hast du gemacht?
Es war sehr, sehr weniger als das. Es wäre schöner gewesen. Also ich hatte mir das sehr romantisch vorgestellt, weil ich mir auch dachte, boah, ist ja ein Traumjob, ne?
Wo ist denn da die Romantik?
Na, dass du halt knapp...
Das ist doch aus einer Pornozeit gewesen, wo es noch Storys gab, ne?
Ja.
Genial.
Aber so Billig-Storys.
Ja.
So sehr Billig-Storys.
Yeah. Alarm.
Ungefähr genau das. Und es war auch zu der Zeit, wo ich das ein bisschen mehr konsumiert hatte.
Ja.
Und da hatte ich eine sehr romantisierte Vorstellung von dem Job, dass es so quasi, Mensch, das mache ich ja sowieso gerne.
Ja.
Das Knackseln, dann dafür bezahlt werden. dann eventuell Leute, die mir auf die Schulter klopfen und sagen, gute Arbeit.
Ja.
Wow, ja. Mhm. Es ist ganz anders.
Was hast du da gemacht?
Gefickt.
Ehrlich? Was aktiv beteiligt?
Ja.
Insane.
Aber es war nicht schön.
Nee,
es ist wegen Licht, wegen Ton, wegen Kameraumstellung, darfst du dann auch mal in Position bleiben. Und du musst dann in Position bleiben. Und ich dachte auch meine Vorstellung ist so, dann lernst du ja jemanden kennen und die sagt so, oh, dann können wir uns ja auch privat mal treffen, ne, zum Ficken. Nee, ist halt ein Beruf, ist geschäftlich.
Ja,
ist richtig, so, ich wusste das nicht. Ich dachte mir, ficken, geil, Geld. Und mehr war nicht in meinem Kopf.
Alter.
Und das war für mich sehr ernüchternd und auch ein bisschen dann wieder so in die Realität zurückholend,
ja,
dass es ein Job ist, der ganz bestimmt, dafür musst du geschaffen worden sein, dafür musst du brennen, weil der kann dir absolut keinen Spaß machen.
Du musst schon brennen, aber es darf dir nichts brennen.
Richtig, ja. Also die komplette, wie ich schon meinte, romantische Vorstellung von dem Porno-Business wurde da zerscheppert.
Ich finde das so verrückt, weil, guck mal, ich habe erst in der Recherche sozusagen davon erfahren.
Wie recherchiert man das? Gibst du meinen Namen und Porno ein, einfach um mich zu gucken?
Nee, man spricht mit Leuten.
Ah.
Und, ja, Kram hat's mir erzählt. Mann, ey! Auf jeden Fall, und ich dachte mir, als ob der das gemacht hat. Niemals!
Das ist aber, also, ich sag mal, gerade auch für Schauspieler, nicht, dass sie jetzt einen Schmuddelfilm mitmachen oder einen Sexfilm.
Aber nicht ungewöhnlich wahrscheinlich, oder?
Nee, dass du deine Stimme vor allen Dingen Pornos leihst, das ist ganz normal.
Synchron? Pornosynchron?
Ja, ja.
Nein.
Dass du rumstöhnst, das
hast du gemacht?
Ganz normal. Ich leider nicht, nein.
Würdest du?
Ja, Logo.
Genial.
Ja, aber hallo.
Aber hast du einmal diesen Pornodreh mitgemacht und dann war Feierabend?
Dann war sowas von Feierabend. Ich wusste nach den ersten 10 Minuten, das will ich nicht. Ich mag das nicht.
Hast du dieses Material im Nachhinein gesehen? Also hast du diesen Film gesehen?
Weiß ich nicht. Ja.
Aber der ging in den Verkauf?
Nein, zum Glück nicht.
Wo lief der? In so Pornokinos?
Das weiß ich nicht. Das war
quasi. War das ein Internetding?
Nee, nein. Es war ein Internetding.
Ach, krass.
Ja, ansonsten, du kommst ja nicht an so größere Firmen mit dem M zum Beispiel, was ein heißes Lavagestein ist.
Ja.
Das ist eine Firma, die da was macht. Da kommst du ja nicht einfach so als No-Name rein, im doppelten Sinne. Ne? Deswegen, du musst dir ja da höchstwahrscheinlich auch erstmal so einen schönen Namen machen.
Du bist der Rocco Siffredi von Twitch.
Oh, das, ja. Und diese Freddy Fuchs und so.
Conny Dax.
Ja, geil. Oder Kowalski. Ja.
Alter, Egon Kowalski.
Das ist aber auch eine Sau.
Ja, ich finde aber, pass auf, es gab mal so Momente, da hat man sich das war für uns wie Jackass gucken.
Ja, ja.
Sich einfach mal so Egon Kowalski-Streifen reinziehen.
Das ist aber auch
so,
Kulturgut. Auch
einfach, weil diese Plots immer so geil geschrieben sind. Das ist so, der fährt auf seinen Hof rauf. So. Und das war zu den Zeiten von den Klimaklebern.
Oh,
so, und der Streifen hieß auch Egon und die Klimakleber. und dann war einfach nur eine Frau, die hat sich festgeklebt vor seiner Mülldeponie oder vor seinem.
Der Plot schreibt sich von alleine.
Yeah,
ja.
Und, ja. Was machst du denn hier? Und dann wird immer auf den Gabelstapler geladen.
Natürlich.
Es ist insane. Und was für Plots die arbeiten. Es ist so, gerade die holländische Pornoindustrie hat halt diese großen viralen Clips ja auch gemacht mit Alarm. Ja, ja. Fickende Leute in meinem Garten. Jemand hat das Tor aufgelassen. So solche Sachen, weißt du? Du denkst, wer kommt denn da drauf?
Das sind aber irgendwie, also.
Also in zweierlei Hinsicht. Wer erfindet das?
Ja.
Wer kommt auf die Idee? Und wer wichst dazu?
Das ist die andere Frage.
Ja,
ich finde aber sowieso als Deutscher, deutsche Pornos zu gucken, ist ein bisschen merkwürdig.
Ja.
Weil ich finde auch wir Deutschen, wir haben jetzt keine schöne Sexsprache.
Nee.
So gar nicht.
Yeah.
So, fick mich, du Sau.
Okay. Dirty Talk auch weird.
Ja. Ich meinte, ja, ja.
Yeah.
Ja, ich stimme dir, komm.
Zwischen uns ist das was anderes, Funk.
Deswegen, ich dachte, also, gut.
Ey, Funk.
Ja.
Eigentlich, ey, schreit danach, dass wir sowieso nochmal eine zweite Runde machen müssen.
Das ist hier gerade erstmal der Auftakt zur ersten Episode. Das ist der Prolog, den wir
machen. Komm, mal schnell. Ja.
Was machen wir?
Ein Spiel.
Okay, geil.
Also. Genau, also Frank, wir spielen immer Spiele, die ich immer extra für unsere Gäste mache.
Ja, ja.
Und zwar bei euch heute, ich weiß nämlich, ihr beiden mögt gerne Nischen, wurde mir gesagt. Henke mag gerne Nischen, Frank mag gerne Nischen.
Park-Nischen mag ich gerne.
Ich habe 6 Nischen und wir haben das Spiel King of Niche. Also, ich gebe euch jetzt die 6 Nischen. Jeder von euch wählt jetzt hier eine aus und dann battelt ihr gegeneinander. 10 Fragen zu jeweils einer Nische. Checkt ihr?
Nee.
Pass auf, ich lese jetzt 6 Nischen vor. Einmal Tiefsee und Ozeane, Nische 1. Ja. Raumfahrt und Weltraum, Nische 2. Giftige Tiere der Welt, Nische 3. Kuriose Weltrekorde, Nische 4. Antike Zivilisation, Nische 5. Exotische Lebensmittel und Küchen, Nische 6. Jeder von euch wählt jetzt einen davon aus.
Ich nehme die giftigen Tiere.
Ich nehme den Ozean.
Wir fangen an mit Ozean. Ganz schnelle Fragen.
Müssen beide beantworten?
Ja. Ihr macht so, wer zuerst war.
Ja.
Wie heißt der tiefste Punkt der Weltmeere?
Marianngraben.
Scheiße.
Ja. Challenger Tief, Marianngraben. Weiter. Nächste Frage. Mein Tool lädt nicht.
Super.
Wie tief ist das Challenger Tief im Marianngraben ungefähr? Ungefähr. Schätzfrage, jeder gibt eine Antwort ab. Jetzt.
13.000 Meter.
17.000.
Es sind 10.000. Henke, Punkt. Es gibt eh nicht mit Punkten, das ist eher so für Ego, das Spiel.
Das ist eher so für den Ruf.
Wer tauchte 1960 als erster Mensch in den Marianngraben?
Wer?
Jo. Mittelschwere Frage. Es wird immer schwerer, übrigens. Ja, das ist Nischenquiz, das ist Nischenquiz, Freunde.
Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendein Übungsastronaut gemacht hat.
Das ist Nischenquiz.
Kennt man den Namen?
Ja.
Heißt der Marianngraben deswegen so, wie er heißt?
Nein.
Marianne Graf.
Ich könnte keinen berühmten Taucher sagen.
Ich kenne auch keinen. Gibt es?
Ich sag den Namen, den Nachnamen kennt man, ich glaube nicht deswegen. Okay, ich mach's. Jacques Picard. Kennt man doch Picard, oder?
Captain Picard. Ist es nach dem benannt?
Und Don Walsh. Im U-Boot Triste.
Die kennt keine Sau.
Die kennen sich selber nicht.
Ja, von den Jungs hat noch nie einer was gehört. Nein.
Okay, nächste Frage zum Schätzen für euch beide. Wie hoch ist der Wasserdruck am Boden des Marianngrabens?
In was wird der gemessen?
Bar.
In Bar. Mhm. Wie hoch ist der Druck?
Diesmal muss Frank zuerst antworten.
Ja, ich mach 2300 Bar.
Henke?
Ich sag 600.
Circa 1070. Scheiße, wer ist jetzt näher? Henke, oder?
Henke ist der.
Ja. Wie heißt der tiefste Fisch, der Marianngraben bis 8098 Meter tief lebt?
Blobfisch.
Ist es der Monkfisch?
Nee, wir sind im Bereich der schweren Fragen. Das ist, was hast du gesagt?
Blobfisch.
Nee, er heißt Pseudoliparis virae.
Fick mich.
Dass du das nicht wusstest. Ja, ey, fuck, das weißt du doch.
Pseudoliparis viralia, was?
Ja. Ah. Was entdeckten Forscher 2018 im Bental Meeresgrund des Marianngrabens?
Eine Plastikflasche.
Ja, Mikroplastik. Ja, zählt.
Boah, ehrlich.
Eine Bierflasche, glaube ich,
war so. Und wir swappen, weil wir müssen schnell machen, zu den giftigen Tieren.
Ja.
Welches Tier tötet weltweit die meisten Menschen pro Jahr? Henke?
Kühe.
Kühe?
Ich sag,
Fuck. Was sagst du?
Nilpferd.
Nee, es ist die Mücke.
Doch, die Mücke. Ich hatte erst die Mücke im Kopf. Stimmt. Ich hatte die scheiß Mücke im Kopf.
Scheiße, die Mücke.
Vor allem, hier steht halt so, hier sind so circa 700.000 Tote. Ich stelle mir gerade vor, wie 700.000 Menschen töten.
Ich glaube, es gehen auf jeden Fall mehr Leute an Kühen drauf, als an Haien.
Ja, okay. Definitiv.
Aber nicht 700.000 Menschen durch Kühe.
Aber 700.000 finde ich insane eine Zahl.
Wie heißt die giftigste Qualle der Welt?
Die giftigste Qualle der Welt?
Kennt man.
Ja.
Die Würfelqualle.
Korrekt.
Ja.
In welchem Land kommen die meisten Würfelquallen vor? Henke?
Ich sag Brasilien.
Australien.
Australien.
Da sterben alle, ja.
Wie schnell kann der Stich einer Würfelqualle einen Menschen töten? Können wir gerne Schätzfrage rausmachen.
3,8 Sekunden.
Holy shit. Ich sag, der legt dich innerhalb von einer Stunde flach.
Boah, ich sag, den kriegt Funk dann sogar. In weniger als 5 Minuten.
Halt dein Maul! Fünf Minuten!
Deshalb sind australische Strände in der Season oft gesperrt. Selbst ein kürzer Wasseraufenthalt kann tödlich enden, steht
Ach,
dabei.
Ach du Scheiße.
So, jetzt sind wieder geschätzt. Wie viele Arten von Kegelschnecken gibt es ungefähr?
Kegelschnecken?
Jo, das sind die auch so ein bisschen giftig sind.
Auch wieder Schätzfrage.
Jo.
150.
Mhm.
50.
700. Über 700?
700?
Ja, und circa 7 von denen sind für den Menschen gefährlich.
Ich frage mich immer bei diesen ganzen Tieren so, wer entdeckt die und wie weiß man, dass die nicht schon entdeckt wurde?
Ja, guckst
das
du,
weiß ich nicht.
Das find ich
wieder eine weitere Schätzfrage. Aha. Wie viele dokumentierte menschliche Todesfälle durch Kegelschnecken gibt es?
Wenn 7 aber tödlich oder gefährlich für den Menschen sind.
Jo.
Gut, das heißt mindestens 7.
Ja. Smart. Ich sage, Dokumentierte gibt es 20.000.
Ich sag 2.100.
30.
30?
Ja.
Nee, kein, aber keine 1.000 Leute, einfach 30.
Einfach nur 30.
Einfach 30 Leute. Einfach nee, so eine Schulklasse.
Circa 30 Todesfälle weltweit. Es gibt kein universelles Gegengift gegen Kieselschnecken. Die Behandlung ist rein symptomatisch. Ist sogar ein Gamble, ob man am Ende dann lebt oder nicht.
Oh. Ey, Mann.
Okay, und damit machen wir ganz schnell, Henke, jetzt das Cornerbuch.
Wir machen das Cornerbuch. Das ja. ist das Buch für alle, die in der Corner waren.
Ja.
Das gehen wir ganz schnell durch. Name? Max.
Max.
Wann hast du Geburtstag?
17. September 1985.
Das ist Jungfrau.
Ja, richtig.
Ja.
Oh.
Wir hatten letztens erst Jungfrau. Was magst du gerne?
Dich.
Was magst du nicht so gerne?
Dich.
Das ist paradox, aber verstehe ich. Lieblingsschimpfwort oder Beleidigung?
Oh, Lieblingsschimpfwort, oh. Was sag ich denn gerne? Du dumme Sau, wie Kinski, finde ich geil. Ich mag
du
das.
Du dumme Sau.
Ja, du dumme Sau.
Ja, ja.
Oder auch das Sie reinbringen in eine Beleidigung. Sie dumme
Sie
Sau.
Sie dumme Sau.
Ja.
Geil.
Das
geil.
Mag ich.
Siehst du gerne?
Ja.
Echt?
Leider.
Ich tu's immer sofort.
Ja, aber dieses Siezen, das gehört für mich einfach zum Umgangston mit dazu.
Kommt immer drauf an, wer vor mir steht.
Ja.
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 Sie dumme Sau.
Sie dumme Sau.
Um ein bisschen Distanz zu schaffen.
Ja.
Dann haben wir noch am Ende... Lieblingssong gerade?
Lieblingssong gerade, Tough Low mit, oh Gott, Gonna Stay High.
Nehmen wir mit. Und als letztes, ich glaube, das ist Funks Kamera hier, ne? Ja. Deine Weisheit an die Leute da draußen, was möchtest du den Leuten da draußen mitgeben?
Stress dich nicht so sehr. Das ist für uns alle das erste Mal, dass wir leben. Keiner hat Erwartungen daran, dass du alles perfekt machst. Das solltest du am allerwenigsten selber haben. Hör auf, dich zu stressen. Genieß das einfach. Und nimm, was kommt.
Mordsgenial. Freunde, da bedanke ich mich.
Schnuffi.
Wir holen es auf jeden Fall nach. Wir müssen noch eine Folge drehen. Wir sind gar nicht, wir haben es gar nicht geschafft.
Nein.
Hier. Das ist Zeitdruck hier.
Ich muss dich auch mehr auseinandernehmen.
Das machen wir hier nach. Freunde, für euch heißt es aber, wir kommen zum Ende der Corner-Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr könnt den Podcast sehen auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Apple, Spotify, Deezer, auf YouTube in Videovariante, auf Spotify in Videovariante, als auch bei ARD Sounds oder in der ARD ZDF Mediathek. Schalt da gerne rein, bewerte den Podcast, schreibt einen netten Kommentar. Wenn es ein unfreundlicher Kommentar ist, dann schicke ich den an Funk, damit er traurig ist und nie wieder kommt. Spaß. Ansonsten schicke ich euch jetzt in die Endcard. Bis dahin, Füße hoch, Hand vorm Eisen. Bis dahin, mach's gut, hey, man, tschüss, Kostko, und tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ah, Junge, ich habe meine Queen geblundert.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet.
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemann schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild. Okay,
fucking madness!
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot!
Ja, da ist das Bot! Da ist das Bot!
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Gambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
What is going on? Is this a movie? Is this, are we living in a reality show? Like, what's happening? This is crazy.